Heute zu Gast einer der wahrscheinlich erfolgreichsten deutschen Unternehmer der letzten Jahrzehnte, Gründer und 100% Eigentümer von Fressnapf, Thorsten Töller, sowie der CEO von Fressnapf, Johannes Stegmann.
Wenn du jedes Problem rund um Tierhaltung, Problem klingt immer so negativ, jedes Problem löst, jeden Wunsch erfüllst, jedes Bedürfnis deckst, dann und das rund um Tierhaltung, und das ist eben mehr als Produkt, ja, dann ist Geld verdienen nicht zu verhindern. Ja, und von daher haben wir dann gesagt, wir wollen ein Ökosystem, wir wollen einen Marktplatz, wir wollen eine Plattform bauen, ja, die eben jedes Problem rund um Tierhaltung lösen kann, um das Zusammenleben von Mensch und Tier einfacher, besser, glücklicher zu machen. Und das ist die Kernstrategie.
Weil die Kolleginnen und Kollegen von Instafo, also der Jobplattform für den Tech- und Sales-Bereich, von der ich hier schon häufiger berichtet habe, mittlerweile bei uns doch groß engagiert sind hier im Podcast. Ihr hört immer wieder hoffentlich von Instafo. Deswegen habe ich die Kollegen vor kurzem aber selber persönlich kennengelernt und war wirklich sehr angetan. Sie haben mir dazu erzählt, es gibt eine neue Finanzierungsrunde in die Firma. 10 Millionen werden da investiert. Das ganze Thema wird also immer relevanter. Daher nochmal hier mit Nachdruck der Hinweis. Wer Menschen sucht im Bereich Tech und Sales, denkt an Instafo. Die haben da scheinbar wirklich eine neue magische Soße gefunden, wo sie über ihre Plattform ein automatisiertes Matchmaking zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ermöglichen. Und das ist im direkten Marktvergleich dreimal effektiver, was die Quote von Bewerbung zu Einstellung angeht. Hilft natürlich auch, dass sie bereits über 100.000 passende Talentprofile auf der Plattform haben und dass man sehr, sehr schnell ins Gespräch kommt. Innerhalb von 48 Stunden bewerben sich die ersten Talente bei den Arbeitgebern oder man kann sogar als Arbeitgeber einer vorselektierten Gruppe an Talenten aktiv eine Nachricht schicken oder sie zum Chatten einladen, um sich noch schneller kennenzulernen und zu prüfen, könnte das passen. Also nicht nur ich und die Geldgeber offensichtlich glauben an Instafo, sondern auch mittlerweile über 1.800 Firmen, darunter O2, RTL, HelloFresh, MyPoster, viele, viele weitere. Instafo ist auf OMR Reviews bestbewertet, 4,8 Sterne in der Kategorie Recruiting-Plattform. Firmen, die nun Instafo ausprobieren möchten, sehr gerne. Ihr spart außerdem 500 Euro auf die erste Besetzung, wenn ihr euch anmeldet über Instafo mit Doppel-F, instafo.com/OMR. Zurück zum Podcast. Als ich rund um die Podcast-Aufnahme bei Fressnapf in Krefeld einigen Bekannten oder Kolleginnen und Kollegen erzählt habe, dass ich da jetzt hinfahren würde, da waren einige so überrascht und sagten, Mensch, Fressnapf, fährst du extra nach Krefeld? Was ist denn da los? Und da habe ich gesagt, naja, ganz klar, der Eigentümer und Gründer von Fressnapf ist einfach ein wahnsinnig erfolgreicher Unternehmer. Sowas gibt es ganz selten. Mir fiel überhaupt eigentlich fast niemand ein in der Dimension in den letzten 20 Jahren in Deutschland. Und wir reden inklusive aller deutschen Digitalgründer. Denn Fressnapf, muss man sich klar machen, hat 4 Milliarden Euro Umsatz. Dann wurde mir verraten, ungefähr 30% Handelsspanne. Also die Differenz zwischen Einkaufs- und Verkaufspreis. Natürlich nicht am Ende die komplette Rendite. Da muss man ja noch relevante weitere Kostenpositionen abziehen. Also Miete, Personal etc. Aber ich schätze, auf die ganze Gruppe bezogen, dürften es so im Jahr vielleicht 200 Millionen Euro Ergebnis sein. Und wie gesagt, dem Thorsten gehört das Unternehmen zu 100%. Der macht seit 33 Jahren. Das ist einfach eine unglaubliche Geschichte, wie er das aufgebaut hat. Er ist ja selber noch gar nicht so alt in dem Sinne, wie jetzt Herr Würth alt war oder Herr Rossmann. Er ist einfach noch ein paar Jährchen jünger, aber trotzdem schon eine massive Firma, wo es eigentlich wenig Vergleich gibt. Und entsprechend war ich dann auch sehr neugierig zu sehen, was da los ist in Krefeld. Bin dann in so ein Gewerbegebiet hingekommen und da sind dann wirklich so mehrere große Hochhäuser, ein Fressnapf-Pilotmarkt, den man so besuchen kann. Und dann, wie es immer so ist, ein Hauptgebäude, wo es ein bisschen alles mehr nach Google aussieht. Und dann haben wir uns dort getroffen. Und zwar der Johannes Stegmann, den ich schon länger kenne, als er noch bei Rewe war. Früher haben wir uns mal kennengelernt und sind immer in Kontakt geblieben und er ist jetzt mittlerweile zum CEO bei Fressnapf aufgestiegen und den Thorsten habe ich erstmals da getroffen, hatte ich aber schon viel von gehört, weil der auch in vielen VC oder Private Equity Fonds investiert ist, selber ein eigenes Private Equity Vehikel namens Genomi betreibt, haben wir auch drüber gesprochen am Ende des Podcasts und dann ging die große Frage los, wie kann ein deutscher Typ mit 23 Jahren, der seinen ersten Markt in Erkelenz aufmacht, 33 Jahre später fast 2000 Märkte haben, überall in Europa. Wir haben über die großen Themen gesprochen, Franchising, Unternehmensstrategie und auch die kleinen Nuggets gab es. Unter anderem die Tatsache, dass es einen Podcast gibt von Fressnapf und wie heißt der? Fell in Love. Also im wahrsten Sinne des Wortes in diesem Sinne. Jetzt rein ins Gespräch mit Thorsten Töller und Johannes Stegmann. Hi zusammen.
Hey, hallo Philipp.
Cool, dass du da bist.
Hallo, mein Lieber.
Ja, danke für die Einladung. Bevor wir jetzt direkt reingehen ins aktuelle Geschäft, einmal kurz die Geschichte. Wo kommt das eigentlich her? Thorsten, du hast es ja wirklich von null aufgebaut.
Ja, klar. Also Philipp, ist so, dass ich im Tante-Emma-Laden im Supermarkt meiner Eltern groß geworden, kann man nicht sagen, aber aufgewachsen bin. Und dann war immer klar, ich mache irgendwas mit Handel. Und dann habe ich in den USA eben vor 33 Jahren jetzt PetSmart gesehen, der ja heute auch der mit rund 10 Milliarden US-Dollar Umsatz der größte stationäre Händler im Heimtierbedarf ist. Und fand die Idee ziemlich cool, kam nach Hause und habe gesagt, du, pass mal auf, wir machen jetzt auch so Tierläden, so ne, Fachmärkte für Tierbedarf. Und dann haben mir eben alle gesagt, pass mal auf, scheiß Idee, das braucht ja keiner. Und das hat in Deutschland sowieso keine Chance. Und wenn du dann 24 Jahre alt bist, dann ist das schon so, dass du denkst, okay, also wenn die alle sagen, das geht nicht, dann machst du es ja recht. Ja, und ich hatte damals nicht viel zu verlieren, keine Familie zu ernähren, nix. Und habe mir damals dann 50.000 D-Mark bei meinen Eltern geliehen, die mich ein bisschen komisch angeguckt haben da. Aber die haben am Ende die Idee unterstützt. Und dann habe ich gestartet. Ja, und dann war ich nach einem halben Jahr eigentlich pleite. Hatte aber so das beim Studium das Thema Konkursantragspflicht nicht so ernst genommen. Habe dann noch ein bisschen neues Geld besorgt bei meinen Eltern. Habe mein Auto verkauft und habe dann aber so einen Turnaround geschafft. Ich sag mal, das Sortiment zu vergrößern, viel aggressiver nochmal zu werben, auf sich aufmerksam zu machen. Ja, Geiz war ja geil damals. Und habe dann die Umsätze verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht. Und habe dann ein Konzept gehabt, was funktionierte, hatte aber keine Kohle und habe deshalb dann angefangen, Franchise-Partner einzusammeln, die gesagt haben, das, was der Kleine da macht, das ist ziemlich cool und irgendwie funktioniert das mit Fressnapf. Und so bin ich dann eben stark gewachsen, auch mit dem Geld anderer Leute sozusagen, also mit dem Geld meiner Franchise-Partner.
Lass noch einmal reingehen, weil das ist ja, du erzählst es jetzt so locker da runter, das ist ja schon auch irgendwie wahrscheinlich eine kritische Phase gewesen für die Firma offensichtlich. Du warst ja, als du PetSmart in den USA entdeckt hast, noch angestellt bei einer größeren Supermarktkette, ne?
Ja, ich war angestellt bei der Selectiontania, bei der Markant, also bei einem Dienstleister, der für, ich sag mal, Lebensmittelhändler, aber auch für Drogeriehändler Konzepte entwickelt hat. Ich habe meine Lehre bei Alkauf gemacht, im SB Warenhaus und bin dann...
Jagensbester.
Aber Alkauf in der Lehre? Ja, und im Studium auch, aber das ist jetzt nicht so wichtig.
Aber studiert hast du auch noch?
Es gab damals eine Bundesfachschule des Lebensmittelhandels in Neuwied und da hat mein Vater mich hingeschickt, weil er dachte, das wäre irgendwie gut, wenn ich noch irgendwie ein bisschen was lerne. Und das habe ich auch gemacht, ja.
Okay, also aber sag mal, für das Niveau, auf dem du jetzt bist, ist es ja sozusagen vom Studienabschluss, da gibt es jetzt Leute, die du triffst, die haben irgendwelche Prestige-Universitäten absolviert und sowas. Das ist jetzt bei dir nicht
der Fall. Also ich treffe jeden Tag Leute, die viel schlauer sind wie ich und das ist gut so. Und ich stelle die auch ein. Nimm mal den Johannes. Ja. Und work with the best. Also immer wenn du Leute findest, die schlauer sind wie du selbst und die zu dir passen und die einen guten Charakter haben, dann stellst du sie ein und dann kannst du Erfolg nicht verhindern. Das ist total gut.
Aber, also okay, das heißt, du hast irgendwie damals als Angestellter dieses Konzept entdeckt, genau. Und dann hast du angefangen mit sozusagen 50.000 Euro von deinen Eltern, die du dir geliehen hast und dann warst du aber schon, das klang ja gerade durch, nahezu pleite und hast dann immer all in.
Dann habe ich ein Ladenlokal gesucht, einen Fachmarkt gesucht. Damals war Erkelenz, das war Zufall.
In der Nähe von Wuppertal.
Erkelenz in der Nähe von Aachen oben. Aachen, ne? Ja, und ich bin in Köln geboren, in Dormagen aufgewachsen. Also alles hier so ein bisschen im Speckgürtel. Und ich sag mal, dann habe ich den ersten Laden gemacht und konnte meine Kunden mit Namen begrüßen. Waren ja nicht so viele damals. Und habe an der Stelle dann das Geschäft aufgebaut. Und ja, es war ein paar Mal ziemlich knapp, lass mich das so sagen.
Also jetzt, was war denn also sozusagen zwischen dem ersten Ansatz und dann dem Ansatz, der dann geklappt hat. Was war der Unterschied?
Ja, also ich hatte mich ein bisschen auf die Marktforschung, auf die Berater verlassen, die mir gesagt haben, wie der Markt zusammengestrickt ist. Und ehrlicherweise war der Markt gar nicht gut abgebildet. Ich hatte ein Sortiment, was viel zu klein war, viel zu lebensmittelhandelslastig war. Ja? Also die größten Lieferanten heute sind ja Mars und Nestle. Und ich hatte ein starkes Supermarktsortiment und das Fachhandelssortiment war viel zu klein. Das Zubehörsortiment war viel zu klein. Gleichzeitig habe ich gesagt, weil der Laden irgendwie schön ist und speziell für Tiere ist und ich nett bin und die Beratung gut ist, kommen die Leute einkaufen. Aber der Preis ist halt wichtig. Und den Preis aggressiv zu kommunizieren ist auch wichtig. Und deshalb habe ich das Marketing dann geändert. Also die beiden Schlüssel, glaube ich, waren an der Stelle dann nochmal das Sortiment deutlich zu vergrößern und im Marketingbereich viel, viel aggressiver nochmal, ich sag mal, den Preis rauszustellen und zu trommeln, um die Kunden, das war ja dann damals die Aufgabe, um die Kunden aus dem Lebensmittelhandel rauszukriegen, wo Futter eingekauft wurde und aus den kleinen zu Fachgeschäften rauszukriegen, wo im Prinzip der Zubehörbereich und das Spezialsortiment gekauft wurde. Es war so quasi der Category Killer in der Mitte zwischen den Supermärkten und Discountern und den kleinen Zoogeschäften. Und das hat halt ein bisschen Zeit gebraucht. Und aber ich war ja auch 24 und hatte ja nicht so viel Erfahrung und nicht so viel Ahnung an der Stelle und musste halt lernen.
Okay, was heißt am Ende ist dann Differenzierung Kommunikation und Preis und Sortimentstiefe.
Genau. Und dann haben wir über die jetzt 33 Jahre, die es Fressnapf gibt, haben wir dem Lebensmittelhandel zum einen nennenswert Marktanteile abgenommen und den Fachhandel ja gestaltet. Denn ich sag mal, wo gibt's heute noch kleine Zoogeschäfte? Das sind heute alles größere Zoofachmärkte und das haben wir sicherlich vorangetrieben letzten Endes.
Oh, lass uns einmal verstehen, von einem Geschäft in Erkelenz, also es ist jetzt ja ein Ort, den man ja nicht sofort kennt, als 24-Jähriger, wie kriegt man dann, jetzt habt ihr, ich glaube, aktuell 2800 Filialen?
Nee, wir haben aktuell knapp unter 2000 Filialen. Okay. Ja, und ist so, guck mal, ich habe dann 5 Jahre gebraucht, um 50 Läden zu bauen, nämlich 50 Läden mit Franchise-Partnern in Deutschland zu bauen. Ja, 1990, am 18. Januar habe ich den ersten Laden eröffnet, dann 95 hatten wir 50 Läden und dann haben wir jedes Jahr 50 Läden gemacht. Ja, dann sind wir irgendwann...
Aber wie geht das? Also ich meine, von dem ersten Laden, das heißt, du hast einfach dann... Als Eigentümer so eines Ladens, was macht so ein Laden für einen Umsatz?
Den Erkelenz? Also 1,5 Millionen.
Also okay, aber mit einem Umsatz von 1,5 Millionen, dann hast du da drauf eine Marge, ich unterstelle es mal, weiß nicht, wenn es gut läuft im Handel, 20%, schon richtig viel.
Ja, oder ein bisschen mehr, genau.
Okay, sogar ein bisschen mehr. Okay, aber sagen wir mal, dann sind dann irgendwie, sagen wir 30%. Dann sind das irgendwie, bei 1,5 Millionen reden wir von 450.000 Ergebnis. So, dann hast du da 450.000 Ergebnis. Das ist jetzt ja nicht so viel Cash, mit dem man jetzt so viel vorantreiben kann im Sinne von der Dimension.
Genau. Deshalb hatte ich, und weil ja die Banken mir damals kein neues Geld gegeben hätten, habe ich Franchise-Partner eingesammelt, die eben selbst in ihre Läden ja investiert haben.
Und wie hast du die gefunden? Also Anzeigen geschaltet? Oder?
Das Witzige ist, die kamen zu mir, weil die haben irgendwo, da hat sich in der Branche rumgesprochen, da ist so ein Verrückter, der macht so Tierfachmärkte, das funktioniert irgendwie ziemlich gut, der hat immer mehr Kunden, der hat immer mehr Umsätze, die Industrie sprach auch drüber und dann sind am Ende des Tages Leute aus der Zoobranche, aber auch Leute, ich sag mal, die in so eine Branche rein wollten, weil sie den Heimtierbereich, den Petbereich irgendwie sexy fanden. Die sind dann irgendwann zu mir gekommen und haben gesagt, pass mal auf, wir würden gerne auch so eine Futterbude machen. Und da ich kein Geld hatte, filialisiert zu wachsen und die Banken mir auch keins gegeben hatten, habe ich dann irgendwann den zweiten und dritten Markt gemacht. Ja, aber vom Grundsatz her...
Also die hast du noch selber gemacht? Die ersten Märkte hast du, das war schon
Der zweite Markt war schon ein Franchise-Partner und der dritte, vierte, fünfte, sechste auch. Und dann irgendwann habe ich meinen zweiten Markt gemacht und ich sag mal, so waren dann Ende 95 50 Märkte am Start. Und dann ab 95 habe ich eigentlich über die Franchise-Gebühr und über die eigenen Läden so Geld verdient, dass ich ein bisschen Struktur und auch ein paar Mitarbeiter aufbauen konnte für Expansionen, für den Vertrieb und so. Und dann an der Stelle konnten wir durchstarten. Und dann haben wir eben, wie gesagt, jedes Jahr 50 Läden gemacht. Dann sind wir eben 97 ins Ausland gegangen. Erst nach Österreich, dann in die Schweiz, dann in die anderen Länder. Und haben dann eben irgendwann auch eine Schlagzahl von 100 Läden geschafft. Und aktuell haben wir, ich sag mal, knapp unter 2000 Läden, machen dieses Jahr, ich sag mal, etwas über 4 Milliarden Euro Umsatz. Und letzten Endes...
Sagst du so locker, 4 Milliarden Umsatz ist ja schon einfach ein Riesending.
Ja, aber geht ja gar nicht drum, so riesig zu sein. Geht ja drum, profitabel mit überschaubarem Risiko nachhaltig zu wachsen, Spaß zu haben, Erfolg zu haben, den mit den Menschen zu teilen, auch mit den Franchise-Partnern zu teilen. Letzten Endes, ich glaube nichts.
Wie viel von den knapp 2000 Märkten, sagen wir mal, wie viel davon gehören euch? Wie viel
sind Franchise-Partner? Also wir haben rund 800 Franchise-Läden in Deutschland. Und machen Franchising auch nur in Deutschland. Wir haben dann in Österreich im ersten Land gelernt, im ersten internationalen Land gelernt, dass wir auch filialisiert Fressnapf betreiben können. Und in Österreich wollte sowieso keiner bei so einem deutschen Piefke wie mir Franchise-Partner werden. Und von daher muss man es da auch lernen und haben dann den internationalen Bereich eben filialisiert. Und das ist bis heute so geblieben, letzten Endes. Und
Sag mal ein paar Worte zu Franchise. Also wir haben das im Podcast in den letzten Monaten immer mal wieder gehabt. Ich finde es total interessant, weil auf der einen Seite kann man damit wachsen, wie du es gerade aus deiner Sicht beschreibst. Auf der anderen Seite kann man damit ja auch selbstständig werden, ohne eine eigene Idee zu haben. Und ich glaube, du sagst auch, du hast sicherlich zahlreiche Multimillionäre gemacht, die bei dir angefangen haben als Franchise.
Ja, also zunächst einmal gibt es so einen Grundsatz, nichts macht erfolgreicher, als andere erfolgreich zu machen. Ja. Und ich sag mal, Franchising hat schon einen Vorteil. Ne? Du hast schon Unternehmer vor Ort. Und ich sag mal, auch wenn wir filialisiert Fressnapfmärkte gut betreiben können, ist das schon so, wenn du einen guten Franchise-Partner hast, dann arbeitet er halt auch nicht 40 Stunden die Woche, dann ist auch die ganze Familie involviert und am Ende des Tages kennt er seine Kunden besser, der kennt aber auch seine ich sag mal Wettbewerber besser, der kennt aber auch alles und wir wollen ja ein Ökosystem rund ums Tier bauen, der kennt auch ich sag mal die Tierheime, die Dog-Trainer, die Hundeschulen, die ich sag mal die Groomer, der kennt in seinem Gebiet, in seinem Vertriebsgebiet kennt er eben alles, was rund ums Tier dort passiert.
Und wie sieht so ein Deal aus? Also wenn du jetzt jemanden dazu holst, was also muss der bezahlen und wie kann man sich ungefähr vorstellen?
Du, also das ist relativ simpel. Ich sag mal, an der Stelle ist das so, dass wir erstmal wenig Leute brauchen oder keine Franchise-Partner brauchen, die jetzt mit viel Kohle kommen, weil in der Regel wollen die nicht arbeiten. Wenn die so ein bisschen hungrig sind und nicht so viel Geld haben, dann ist das, glaube ich, ganz gut, weil dann wollen die auch noch was schaffen.
Also die wird, ja, okay, und, ganz günstige Eintrittsbarriere.
So, und dann hast du bei Fressnapf jetzt keine Rieseninvestitionen. Ist ja anders als bei einem Supermarkt oder bei einem Baumarkt oder so, keine Rieseninvestitionen in Ware und Einrichtung. Du kannst also durchaus mit, ich sag mal, 250.000 Euro einen Laden eröffnen, mit Ware, mit Einrichtung komplett da stehen. Ja, und wir haben ein schönes, wirklich attraktives Format letzten Endes. Ja, und von da an dann, ich sag mal, planen wir mit ihm den Laden. Wir, ich sag mal, haben entsprechende E-Learnings, wir haben entsprechenden Vertrieb, wir haben also all die ganzen Themen, die am Ende des Tages Franchising ausmachen, die wir damals nicht hatten, als ich angefangen habe. Das war ja auch ein Vorteil, mit Franchising anzufangen, weil du Unternehmertum vor Ort hast letzten Endes. Und
aber es klingt ja, wenn ich jetzt mal kurz die Zahlen einmal zusammenschiebe, fast so schön, um wahr zu sein. Du nimmst 250.000 Euro in die Hand, bekommst dann einen Laden, der dann, siehe jetzt deine Erfahrung damals, 1,5 Millionen Umsatz machen kann, mit einer Marge, die ja schon höher ist als die Einstiegsgebühr, und bist ja dann relativ zügig, sagen wir mal, selbstständig in einem Konzept mit profitablem Unternehmen.
Philipp, wenn du Franchise-Partner geworden wärst, wäre aus dir was geworden und du wärst reich geworden.
Shit, was soll ich? Aber warum machen das so wenig Leute dann?
Naja, also das machen ja gar nicht so wenig Leute. Wir haben ja gar nicht so viele Läden, wie Leute Fressnapfmärkte machen wollen,
ehrlicherweise. Also so richtig viel Nachfrage. Also wenn man jetzt sagt, okay, möchte ich auch machen, dann hast du keine Chance.
Guck mal, wenn man jetzt mal Deutschland nimmt, dann gibt's ja neben Fressnapf, wir sind klarer Marktführer, aber es gibt ja nur auch Wettbewerber, die wir haben, nimm mal Futterhaus oder Zoo & Co. Und die sind auch alle im Franchise-System unterwegs. Also dieses Thema Franchising, gerade auch im Pet-Bereich, ist schon die Betriebsform, die sich durchgesetzt hat an der Stelle. Und ich sag mal, das hat ehrlicherweise für beide einen Vorteil. Ja? Die Franchise-Partner machen in der Regel nochmal einen Tick mehr Umsatz, auch mal nochmal einen Tick mehr Marge, als wir das in eigenen Filialen können. Sie bearbeiten den Kunden einfach nochmal ein Stück besser. Und ich sag mal, von daher ist das, und das ist sowohl für die Franchise-Partner als auch für uns einfach ein gutes Modell.
Aber wenn jetzt jemand zuhört und sagt, okay, ich bin jetzt mit der Uni fertig, das mache ich jetzt auch, und meldet sich bei euch, dann trotzdem, die Wahrscheinlichkeit, dass der jetzt von euch einen Markt bekommt, ist nicht hoch.
Ja, aber und dass er von jemand anders einen Markt bekommt, das geht in gewissen Gebieten schon noch, aber dann muss auch das Gebiet irgendwo passen. Also er ist ein bisschen spät dran, lass mich das einfach sagen. Also das hätte man ja auch vor 20 Jahren sehen können.
Na ja, gut, da sind manche noch nicht auf der Welt gewesen oder so.
Ja, aber du schon.
Ja, stimmt, ich schon. Okay, also das heißt, das ist dann jetzt entstanden in den letzten Jahren. Wir reden jetzt dann über 33 Jahre Firmengeschichte, ne?
Ja.
Und jetzt auf 4 Milliarden Umsatz angewachsen. Jetzt gab es ja verschiedene Milestones. Nimm mich mal mit, also der letzte Milestone, der größte, ist nämlich, dass jetzt Johannes CEO geworden ist vor einer Weile. Aber was sah davor noch? Das waren die wichtigsten Turning Points.
Also wenn du mal nimmst, 97 war die Internationalisierung. Das war sicherlich ein Milestone. Dann kamen sicherlich die Milestones, wo du mal den 100. Markt gebaut hast, in 96 oder mal den 500. oder mal den 1000. Aber so schiere Größe ist eigentlich gar nicht wichtig. Dann kamen die nächsten Milestones, wo man gesagt hat, okay, wir haben Läden, aber wir kaufen damals über die Rewe und dann über Zoogroßhändler die Ware ein. Und dann war irgendwann klar, das nächste, was wirklich ein Milestone ist oder disruptiv war für die Branche, war am Ende des Tages dann eben ein eigenes Zentrallager. Wir sind ja gerade hier am Standort, ein eigenes Zentrallager, eigene Logistik zu bauen, um an der Stelle die Großhändler auszuschalten, um an der Stelle, wenn du das Fernostgeschäft nimmst, mal die ganzen Agenten beim Fernost-Warenbezug auszuschalten, war sicherlich ein nächster Milestone. Dann war sicherlich ein Milestone, ich sag mal, die Eigenmarken zu bauen, die heute rund 50% unseres Umsatzes ausmachen und die Eigenmarken auch so zu bauen.
Macht er das selber, produziert ihr auch selber die Eigenmarken?
In der Regel nicht, ja. Gibt so ein paar Ausnahmen, wo wir heute investieren, um Kapazitäten zu schaffen, weil es einfach nicht genügend Produktionskapazitäten im Private Label Bereich gab. Deshalb investieren wir auch in ein Stück in Vertikalisierung, aber eigentlich nicht, indem wir Werke bauen und Werke selbst betreiben. Das können andere viel besser wie wir. Letzten Endes, wir helfen nur, Kapazitäten zu erweitern, letzten Endes. Aber wir haben dann angefangen, Finofan, Multifit, Premiere, Select Gold, Real Nature, Wilderness, Moments, Pet Balance Medica, Dogs Creek. Wir haben dann angefangen, Anyone, Eigenmarken zu bauen und vor allen Dingen auch Eigenmarken zu bauen im absoluten Premium- und Super-Premium-Bereich, weil billig kann ja jeder letzten Endes und sind heute sicherlich einer, der das richtig gut kann und sind sicherlich neben DM und anderen Händlern da auch Benchmark letzten Endes. Und das war sicherlich ein Thema, was dann so ein Milestone war. Ja. Ja. Und dann war ein Milestone, relativ früh einen Online-Shop zu öffnen, Millionen zu verlieren und den dann wieder zuzumachen. Und der andere Milestone war, das 7 Jahre später zu spät wieder anzufangen. Ja. Und so gibt es, also Milestones sind ja nicht immer nur positiv. Also es können ja auch mal bestimmte Wendepunkte sein, wo mal was in die Hose gegangen ist. Und wir haben ja jeden Fehler gemacht, den man so machen kann.
War das deine bislang größte unternehmerische Niederlage, online bislang nicht so aufgebaut zu haben, wie das ihr gewünscht ist?
Aber wenn man so 33 Jahre im Rückspiegel betrachtet, bist ja im Rückspiegel auch immer schlauer, was der jetzt besser machen können letzten Endes. Also es gibt so ein paar Dinge, die ich anders gemacht hätte. Ich hätte mich, glaube ich, schneller auf größere Länder konzentriert und nicht so viele Länder auf einmal gemacht. Das wäre sicherlich ein Hebel gewesen. Wobei, es hat auch immer Spaß gemacht, in neue Länder zu gehen, muss man auch sagen. Ich mache auch vieles oder ich mache ja auch alles, was ich mache, eigentlich aus Spaß raus und nicht um immer alles zu optimieren. Ich glaube, das...
Also online war jetzt...
Und online war sicherlich eins, wo man gesagt hätte, das hätte ich etwas schneller, etwas konsequenter machen können. Aber ich wollte auch nicht so viel Geld verlieren, wie die ganzen Online-Pure-Player da verloren haben über all die Jahre. Mir ging es ja auch mal darum, so ein bisschen Geld zu verdienen.
Okay, also das heißt irgendwie eine unfassbare Geschichte, wie du da jetzt die letzten Jahre herangewachsen bist. Wir reden jetzt über Fressner vor allen Dingen im Kern, aber irgendwann hast du dann trotzdem dich entschieden, auch schon vor ein paar Jahren, ich trete jetzt ein paar Schritte zurück.
Ja, also ist ja auch einmal in die Hose gegangen. Also vom Grundsatz her ist doch so, ich glaube zutiefst daran, dass ich sag mal, das, was wir heute mit Fressner wollen, nämlich zum einen mehrere Kanäle, stationär wie online, mehrere Kanäle zu betreiben, diese Kanäle zu verbinden, Omnichannel, was dir jeder Händler heute sagt, was im Prinzip die Zukunftsstrategie ist, um gleichzeitig ein Ökosystem zu bauen. Und wenn du das bauen willst, musst du schauen, dass du dir Kompetenzen an Bord holst letzten Endes und neue Kompetenzen an Bord holst, neue Mitarbeiter an Bord holst. Und da sind wir am Ende des Tages dann beim Johannes, nicht nur beim Johannes, wir haben viele, viele gute neue Leute aufgebaut, aber es macht sicherlich Sinn, als jemand, der so eine stationäre DNA hat, wie ich, die habe jetzt über viele, viele Jahre, über 33 Jahre, ja, dann zu sagen, man holt sich starke Leute, die eben bestimmte Dinge viel besser denken können und viel besser bauen können, wie ich das könnte letzten Endes. Und dann zu sagen, nach 33 Jahren, man kümmert sich nicht mehr um das operative Geschäft, sondern im Wesentlichen um die Strategien und treibt das Unternehmen immer weiter voran letzten Endes, macht, glaube ich, Sinn. Und dann habe ich vor etwa 2,5 Jahren den Johannes gefunden.
Wie findet man so jemanden?
In der Regel findest du die über irgendwelche Headhunter oder irgendwelche Themen, wobei wir im Umfeld von Johannes ganz, ganz, ganz viele Bekannte haben, die den Johannes schon kannten. Von daher war der Weg zu Johannes, der ja auch in Köln wohnt, nicht so weit.
Also Johannes, um sich mal einmal vorzustellen, nach zahlreichsten Jahren McKinsey, ich glaube fast 9 Jahre, ja, dann ganz lange Rewe gemacht, auch 9 Jahre als Digitalchef. Und also Handel kanntest du sozusagen, hast dich entschieden, jetzt Fressnapf zu machen. Was hat dich da überzeugt?
Genau, also Thorsten und ich kannten uns schon eine Weile so aus dem Handel. Wenn du im Handel bist, kennst du den Thorsten. Hatten uns auch Mallorca mal kennengelernt und dann war mitten Corona.
Wo lernt man sich Mallorca kennen, Zettler? Gibt's da Partys oder?
Genau, an der Bar, morgens um 3. Also? Da findest du den Thorsten.
Ist das so?
Na klar.
Aber was für Events sind das? Also,
findet man dich da nicht oder was?
Nee, bislang noch nicht, aber ich muss jetzt hin. Also was für Events sind das?
Und wir sind dann hier in, haben uns in Krefeld erstmal wieder richtig getroffen.
Okay.
Und Thorsten hat mir gesagt, ich habe ein Unternehmen aufgebaut, was wahnsinnig erfolgreich ist. Ich habe in meisten Ländern, bin ich Marktführer, habe eine unglaublich identifizierte Mitarbeiterschaft, die super happy ist. Aber vom Kunden werde ich so eher als Versorger wahrgenommen. Also die Kunden kommen in die Märkte rein und holen sich das Futter ab. Und ich möchte eigentlich zum Umsorger werden, der alle Themen rund ums Haustier macht. Also viel mehr Digitalisierung, aber auch viel mehr neue Geschäftsmodelle.
Also Plattformgedanke.
Und absolut Plattform, sodass man vom Anfang des Lebenszyklus ganz am Anfang direkt findet, wo kriege ich mein Haustier her, dann die Erstberatung, dann wenn es das erste Mal in Urlaub geht, dann den Tierarzt, dann den Groomer und unten runter ganz,
Groomer
ganz...
Groomer ist nochmal für alle, die nicht Haustier-Eigentümer sind.
Das ist der Friseur, die Fellpflege. Und unten drunter ganz viel Digitalisierung, ganz viel Daten und natürlich die Verknüpfung von E-Commerce und stationär. Und das waren die Themen, die ich bei der Rewe sehr intensiv auch gemacht habe, natürlich in einer größeren Welt. Habe selber auch Haustiere schon immer gehabt in der Jugend und auch jetzt in meiner Familie.
Was habt ihr?
Wir haben einen Hund und meine Frau hat ein Pferd. Und hatten auch Meerschweinchen, von daher mal so einen kleinen Zoo
zu Hause. Um die Legende aufzuklären, es gibt über dich eine Legende, dass du auch Koi-Karpfen hattest und mehrere, glaube ich, Katzen. Was kannst du bestätigen an Haustieren?
Nee, also meine Frau sammelt Straßenköter, so ist sie zu mir gekommen und zu unseren 3 Hunden. Und dann haben wir etwas über 100 Kois im Teich, da kannst du mit schwimmen und streicheln und alles. Haben auch Namen.
Für 100 Kois?
Nee, kann ich mir nicht merken. Aber meine Frau kennt so die Größeren, die Älteren, die schon lange bei uns sind. Daneben haben wir 17 Wellensittiche und 2 Pferde. Also von daher...
Aber ihr lebt auf so einer Art Bauernhof dann, nehme ich an.
Wir leben auf so einer Art Bauernhof, so ungefähr. Und bei uns ist ziemlich viel los, das stimmt schon.
Okay. Das ist ja Wahnsinn. Also das heißt, diese Wellensittiche, so eine richtige, so eine Voliere habt ihr dann?
Die haben ein separates Zimmer, ja, und von daher, klar, aber du, wenn du Fressnapf gegründet hast und dann nicht viele Tiere hast, ich meine, das wäre ja auch komisch.
Aber hattest du auch schon mal als Kind auch viele Haustiere und so?
Ja. Ich habe in der Regel immer Hunde, ehrlicherweise, aber dazwischen war dann auch mal das Kaninchen und die Schildkröte und alles, was du so als Jugendlicher dann oder als Kind dann so hast.
Also das ist aber wirklich, das brauche ich in der DNA. Also das heißt, die Leute, die jetzt hier in Führungspositionen sind, muss man irgendwie selber ein bisschen verstehen, wie es funktioniert, sonst ist es schwierig.
Aber sonst doof, ne?
Andere Unternehmen suchen ja nach ihrem Purpose und machen da große Management-Seminare und Workshops zu. Bei uns ist das klar. Also bei uns geht es darum und unseren Mitarbeitern auch, die Beziehung zwischen dem Menschen und dem Haustier besser und glücklicher und einfacher zu machen. Und wenn du hier ankommst, zeigt jeder als erstes die Bilder von seinen Haustieren. Und deshalb arbeiten die Leute auch gerne hier. Und hier hast du auch viele Haustiere, die rumlaufen, also Hunde vor allem. Und ist schon eine Sache, die uns alle gemeinsam verbindet. Und dann natürlich jetzt die Chance, hier eine gigantische Transformation hinzulegen. Und das war am Ende auch der Grund, weshalb ich hergekommen bin, dass ich gesagt habe, Mensch, da will jemand sein Unternehmen, das sehr erfolgreich ist, nochmal auf andere Füße stellen. Ich sagen,
nötig wäre es nicht. Also wenn man jetzt so ein bisschen hört, so im Umfeld, Zahlen gibt es ja nicht so viele zum Gesamtkonzern. Man kann sich ungefähr vorstellen, 4 Milliarden Umsatz. Ich habe gerade über die Brutalität gesprochen und so. Also kann ja jeder selber mal die Mathematik ein bisschen machen. Das ist jetzt hier nichts, kein Sanierungsfall gewesen, vorsichtig formuliert, sondern das ist hier eine sehr, sehr erfolgreiche Firma, aber trotzdem entscheidet ihr, okay, wir müssen es transformieren.
Aber es sind schon Riesenchancen, die auf der Straße liegen. Weil auf der einen Seite ist natürlich die ganze E-Commerce-Welt da draußen mit einem Zooplus hier in Europa, Chewy in Amerika, die sehr erfolgreich gewachsen sind über die letzten Jahre, wo Fressnapf schon ein Stückchen zurück war. Ne? Und wir haben jetzt in den letzten 3 Jahren haben wir uns verdreifacht im Umsatz und sind online in alle Länder gegangen, online, stationär, glaube ich, so 50% Wachstum. Und haben wir vor allem eine Plattform aufgebaut mit Marktplatz und skalierbaren Möglichkeiten, sodass wir da jetzt schon uns weiterentwickeln können. Und das ist eine spannende erste Richtung. Eine zweite spannende Richtung ist, dieses ganze Services-Geschäft. Wir sind ja aktuell vor allem im Heimtierbedarf, also Futter und Non-Food unterwegs. Wenn du die ganzen Services anguckst mit Tierärzten, mit dem Tierfriseur, dem Groomer und vielen weiteren, ist da auch ein sehr, sehr großer Markt, wo wir noch nicht sind. Und das dritte Thema ist eigentlich das Spannendste, ist diese Emotionalität rund ums Haustier. Wenn du nur der Versorger bist und einen Bedarf deckst, dann ist das natürlich nicht so schön, wie dieses wahnsinnig emotionale Thema Haustiere komplett zu spielen. Und da bist du bei ganz viel Content und Social Media und emotionalem Marketing. Und da gibt's auch noch ganz viele Möglichkeiten, die wir noch gehen können und wo unsere Kunden drauf warten. Weil es sind jetzt gerade über Corona, sind viele, die ihr Haustier noch mal viel mehr lieben gelernt haben und wo das Haustier am Ende wie so ein Kindersatz ist.
Aber oder Corona zumindest sagen, war für euch schon wahrscheinlich ein Riesenboost, oder?
Ja, Philipp, lass mich noch eins ganz kurz sagen. Du sagst, war ja kein Sanierungsfall. Also Veränderung passiert ja immer aus Lust oder Leid. Ja. Und das, was wir gerade hier machen, ist den Laden wirklich auf den Kopf stellen. Ja. Und das ist die größte und teuerste Transformation mit Abstand in der Unternehmensgeschichte. Und warum tust du das? Ein guter Freund von mir hat immer mal gesagt, wenn du ein Unternehmen vernichten willst, schenke ihm 20 Jahre unterbrochen Erfolg. Wenn du lange Zeit unterbrochen Erfolg hast, werden Unternehmen lazy, satt, selbstgefällig. Menschen verändern sich ohnehin, die meisten zumindest nicht gerne. So, und die Aufgabe als Unternehmer ist doch zu überlegen, was macht dich die nächsten Jahre, 10 Jahre erfolgreich? Denn das, was die letzten 20 Jahre sind, in so einer schnelllebigen Zeit, wo sich auch der Verbraucher so schnell verändert, würde ich nicht die nächsten 10 Jahre erfolgreich zu machen. Und da sind wir mit der erfolgreich machen. Da sind wir mit der Idee eben dieses Ökosystems gekommen, wo wir eben zutiefst dran glauben, dass immer der Sinn eines Unternehmens ist ja nicht, die Shareholder reich zu machen oder den Eigentümer, sondern zufriedene Kunden zu schaffen. Und die Frage ist ja, wenn du jedes Problem rund um Tierhaltung, Problem immer so negativ, jedes Problem löst, jeden Wunsch erfüllst, jedes Bedürfnis deckst, dann und das rund um Tierhaltung, und das ist eben mehr als Produkt, ja, dann ist Geld verdienen nicht zu verhindern. Ja, und von daher haben wir dann gesagt, wir wollen ein Ökosystem, wir wollen einen Marktplatz, wir wollen eine Plattform bauen, ja, die eben jedes Problem rund um Tierhaltung lösen kann, um das Zusammenleben von Mensch und Tier einfacher, besser, glücklicher zu machen. Und das ist die Kernstrategie.
Wer sind da eure größten Wettbewerber? Ich meine, wenn ich so Marktplatz höre, das haben ja ganz viele Händler sich auf die Fahnen geschrieben gerade. Am Ende ist das der Druck von Amazon, weil es das da schon gibt, oder wer ist da am meisten?
Also wir haben von drei Seiten, ne? Also wir haben einmal Amazon und Zooplus aus der Pure Play-Ecke. Und die werden schon immer stärker. Auf der anderen Seite ist es der traditionelle LEH mit Supermärkten, Discountern, aber auch Baumärkten, die unsere Artikel anbieten. Und dann gibt es aber auch einige Wettbewerber im Fachmarktsegment, wie eben Thorsten sprach eben schon von einem Futterhaus hier. Und solche Fachmarktwettbewerber gibt es in jedem von unseren Ländern. Wir sind ja in 11 Ländern selber und in 2 Ländern mit Kooperationen, das heißt in 13 europäischen Ländern. Und genau, das sind unsere Wettbewerber, die alle so ein bisschen unterschiedlich sind. Ne? Die E-Commercer, die machen keine Märkte, das heißt, die sind auf der Omnichannel-Seite.
Wer ist jetzt zweitgrößte nach euch? Amazon wahrscheinlich schon?
Wir gehen davon aus, dass ein Amazon fast stärker ist als ein Zooplus über die ganzen Non-Food-Aktivitäten, die die machen, über den Marktplatz. Aber so richtige, hundertprozentig valide Zahlen hast du nicht. Zooplus natürlich auch sehr stark in Europa. Ne?
Apropos Zooplus, wenn man sich anguckt, also da ist ja jetzt in den letzten Jahren viel passiert, habt ihr euch das, nehme ich an, sehr genau angeschaut. Das Einzige, was ich dazu von euch mal hören wollte, ist, ich vermute, ihr wollt nicht viel sagen, aber wenn man sich anguckt, was die für eine Bewertung hatten, da werdet ihr euch gefreut haben.
Gut, die sind jetzt auf der höchsten Stelle des DAXes übernommen worden.
Von der Börse genommen worden, ne?
Zu 100% Premium.
Genau,
das ist ein sehr hoher Preis.
Mit die smartesten Private Equity Investoren der Welt, also Helmut Friedman, glaube ich,
haben die von EQT sind ja sogar zwei.
Genau, haben die von der Börse genommen, gemeinsam. Und die waren ungefähr auf einem Umsatzniveau von, ich glaube, zu 2 Milliarden Größenordnung, ne?
1,8, genau.
Und waren dann wert 3,8. Also das heißt, wenn man das jetzt auf euch so überträgt, dann reden wir bei euch von einem Firmenwert, der sich dann daraus ableitet, ist in diesem von fast 8 Milliarden.
Also zum einen war es das nie wert. Heute wissen die, die es gekauft haben, es auch.
Okay.
zum anderen ist es so, dass es nie um Wert geht. Also ich sag mal, letzten Endes so, wir haben eben gesagt, ich bin ein bisschen spät ins, ich bin früh ins Online-Business eingestiegen, ganz früh, ich sag mal zu früh und dann ein bisschen zu spät. Wir holen uns die Kunden sukzessive zurück. Mache ich mir gar keine Sorgen, weil ich glaube, dass das überlegene Konzept eben genau dieses Konzept des Omni-Channel-Ökosystems ist. Deshalb glaube ich, dass wir Kunden von Amazon, Kunden von Zooplus zurückgewinnen. Und wir sind ja über all die Jahre, auch die letzten Jahre, stärker gewachsen, als Zooplus zum Beispiel gewachsen ist. Und natürlich freuen wir uns, dass die zu einem so teuren Preis verkauft worden sind. A, freuen wir uns, weil ich die Gründer kenne und sehr schätze. Und die sind damit reich geworden. Herzlichen Glückwunsch. Und zum anderen freue ich mich, dass derjenige, der es heute so teuer an der Backe hat, es ja irgendwie auch wieder monetarisieren muss. Und da bin ich mal gespannt, wie das gelingt. Und wir freuen uns auf den Wettbewerb.
Okay, aber das heißt, wäre es überhaupt möglich gewesen für euch, so einen Deal aufzumachen? Oder das?
Also ich hätte Zooplus sicherlich 2-3 Mal kaufen können und es war mir immer zu teuer. Aber es wäre für uns nicht möglich gewesen, 3,8 Milliarden zu zahlen. Ja, damit hätte ich die Unabhängigkeit als Unternehmer aufgeben müssen. Wir haben heute so gut wie keine Bankverbindlichkeiten. Wir haben null Leverage. Wir bestehen nur aus Eigenkapital. Wir sind, ich sag mal, mega handlungsfähig, haben auch für kleinere und mittlere Akquisitionen durchaus eine volle Kriegskasse. Aber ich sag mal, ich würde das Unternehmen niemals so verschulden, wie zum Teil Private Equity Player das machen. Das mag falsch sein. Aber da denke ich halt als Unternehmer viel langfristiger letzten Endes.
Man muss sich jetzt nochmal, auf, was du gerade sagst, auf der Zunge zergehen lassen. Weil wir haben jetzt ja über Umsätze und die Entwicklung gesprochen, aber noch nicht, dass du bist nach wie vor 100% Eigentümer von Fressnapf und du hast gerade fast schuldenfrei und noch eine Kriegskasse. Das ist ja schon irgendwie unternehmerische Leistung. Ich habe Johannes mal gefragt, fallen dir viele ein, so jetzt in der Generation, sagen wir mal, zwischen 40 und 60, wo der Thorsten jetzt ist? Wir sind gar nicht so viele eingefallen, die das jetzt so rein von den Zahlen her gebaut hätten in Deutschland, oder?
Absolut, also das gibt's nicht. Also
Herr Dobermuth, glaube ich, ist hier noch dazu. Wen gibt's sonst noch so?
Also die Schwarz, die sind natürlich ein bisschen älter. Wirt ist auch eine andere Generation. Wirt ist eine andere Generation.
Fällt dir jemand selber ein?
Aber es gibt im Handel schon viele. Guck mal, es gibt die, jetzt vielleicht nicht genau in meinem Alter, weil die ein bisschen früher angefangen haben oder so, aber es gibt die DMs, es gibt die Rossmanns an der Stelle. Es gibt, ich sag mal, natürlich Lidl, Schwarz, es gibt die Deichmänner, genau so ist das. Ja, es gibt also ganz, es gibt Chibo, es gibt Vielmann.
Aber die sind alle schon viele Jahre vor dir losgelaufen.
Ja, die sind schon ein paar Jahre vor mir losgelaufen, aber es gibt schon viele gute Unternehmer, die toll was geschaffen haben im Handel. Da ist Handel auch sehr geeignet für letzten Endes. Das ist ja auch weltweit so, wenn du mal die Waltons nimmst oder andere. Also ich muss mich da jetzt nicht verstecken, aber es gibt schon viele, die...
Also im Digitalbereich fällt mir in Deutschland wirklich keiner ein, also auf dem Niveau, oder? Also Digitalunternehmer da von den großen Firmen, weiß ich nicht, das ist auch alles sehr beeindruckend natürlich, aber von auch 100% Eigentümer und diese ganze Welt, das ist nicht oft.
Ich habe ja auch viel Glück gehabt.
Willst du sagen? Was war, also das Timing-Glück, was war noch Glück?
Genau, also das Timing ist Glück, dann musst du Glück haben, dass keiner von den großen anderen Händlern, von den Lebensmittelhändlern zum Beispiel, die Rewe hat, Freddys oder Rex Tierfreund oder andere Versuche gehabt, dass keiner von den großen Lebensmittlern oder großen Händlern in so einen Markt einsteigt. Das wäre auch anders gewesen. Dann hat uns, das ist heute leider anders, der Wettbewerb hat sich schon gewandelt, dann haben uns die Private Equity Leute lange Zeit in Ruhe gelassen, dass wir in Ruhe unser Geschäft aufbauen, größer machen, skalieren konnten. Und die sind erst jetzt in die Branche eingestiegen. Jetzt ist ja Pat sexy und alle Private Equity Leute wissen das. Also von daher muss auch ein bisschen Glück dabei haben, letzten Endes, glaube ich.
Vor etwas über 3 Jahren war ich mitbeteiligt an der Erfindung und am Launch des täglichen Börsenpodcasts Ohne Aktien wird schwer. Und jetzt, 3 Jahre später, gibt's ein richtig ausgeklügeltes, kompetentes Redaktionsteam rund um meinen Kollegen Noah Leidinger. Und es gibt vor allen Dingen einen neuen Partner dieses Podcasts. Es handelt sich dabei um niemand geringeren als Scalable Capital. Alle Aktienfans können sich jetzt schon auf eine Fortsetzung von Ohne Aktien wird schwer mit Noah freuen, vor allen Dingen aber auch auf Live-Events, auf Spezialfolgen. Außerdem gibt's für Neukundinnen und Neukunden Folgendes. Ihr könnt 3 Monate lang unbegrenzt in der App traden, jedenfalls Trades ab 250 Euro. bekommt außerdem über die Baderbank 4% Zinsen pro Jahr und zwar für 4 Monate und bis zu einer Summe von 1 Million Euro. Mehr zu den Möglichkeiten von OMR mit ohne Aktien wird schwer und vor allen Dingen mit Scalable Capital gibt's unter scalable.capital ebenfalls mit C/OAWS. Scalable.capital/OAWS. Alles gültig bis zum 30.04.
Zurück zum Podcast.
Was sind jetzt für dich aktuell so die, also du hast ja gerade so verschiedensten Wettbewerbe beschrieben, aber woran arbeitest du jetzt am fokussiertesten, was sind so deine Kernthemen?
Es ist so die Gesamttransformation. Also wir haben auf der einen Seite ein neues Format entwickelt, haben wir eben angeguckt, was wir iterativ
also über, neues Ladenkonzept.
Neues Ladenkonzept, genau, was wir iterativ über 5-6 Länder nach und nach aufgebaut haben, was wir jetzt ausrollen. Dann ist das ganze Thema E-Commerce, aber vor allem da auch die Kanäle miteinander verknüpfen. Dann haben wir im Marketing haben wir nochmal uns ordentlich weiterentwickelt und sind emotionaler geworden mit Social Media, aber auch Marke überarbeitet. Und in
wo werbt ihr eigentlich vor allen Dingen? Also was ist sozusagen euer Hauptkanal?
Also wir machen viel Social Media. Wir haben jetzt auch natürlich den alten Handzettel in der Frage, genau wie jeder Händler. Wir machen ganz viel Digital-Marketing. Das sind so die normalen Themen. Und wir haben ein eigenes Kundenbindungssystem aufgesetzt. Haben noch eine App gebaut und ein appbasiertes Kundenbindungssystem, was wir jetzt in Frankreich, in Polen, in Deutschland, in Österreich an den Start gebracht haben. Und ziemlich erfolgreich. Jetzt nach einem halben, dreiviertel Jahr sind wir bei über 50% Umsatzdurchdringung, die über E-Commerce, aber auch in den Märkten über dieses Kundenbindungssystem läuft. Und unser Sektor ist ja ein sehr interessanter, weil die Kunden kaufen immer wieder und sind auch sehr unterschiedlich. Ja, ist ja klar, Kaninchen ist anders als ein Hund und alter Hund anders als ein junger Hund und großer anders als ein kleiner Hund. Das heißt, da kannst du perfekt CRM machen, verstehen, was will der Kunde und dann den Kunden an dich binden. Und das ist eigentlich die große Thematik, an der wir intensiv arbeiten.
Ein Erfolg des gesamten Businesses, dass ihr einfach sehr, sehr lange Customer Lifetime Values habt, kann man das so sagen?
Absolut, ja. Und sehr unterschiedliche Kunden. Da gibt es die Kaninchenkunden, die kaufen für 3 Euro Futter im Monat und für 5 Euro Streu und das war's. Und dann gibt's andere Kunden, die haben, also über 50% unserer Kunden haben mehrere Haustiere, die haben dann mehrere Hunde oder mehrere Katzen häufig. Und die geben im ganzen Leben vielleicht 200.000 Euro aus. Das ist durchaus denkbar. Und da genau zu verstehen, welcher Kunde ist wer und will auch was haben. Dann gibt es die Kunden, da ist das Tier eben wie ein Kindersatz. Dann gibt es die, wo das Kind eher ist wie so ein Familienmitglied, aber das am wenigsten Wichtige. Und dann gibt es Kunden, die sagen, das Haustier ist ein Tier. Und gut, da würde ich jetzt auch jetzt nicht Geburtstag mit feiern oder eine Versicherung für kaufen und wenn es alt wird, dann kaufe ich weiter halt das Futter für die normalen Altersklassen.
Ist auf Basis dieser Erkenntnis, die du gerade beschrieben hast, auch zu verstehen, ich bin gerade durch den Markt bei euch ja durchgelaufen und war total baff, da gibt es jetzt offensichtlich Produkte, also ihr verkauft dann Futter für vegetarische Hunde zum Beispiel, so wo ich dachte, okay, war mir nicht klar, ich bin jetzt kein Hundehalter, da dachte ich, okay, wusste ich nicht, dass es gibt und dann gibt es da irgendwie auch so Rohfleisch, also so Tiefkühlware, das ist dann das Fleisch komplett roh. Dann hattest du mir gesagt, wie heißt der Fachbegriff dafür?
Barf, ja.
Also ich dachte, okay, ja. What the fuck? Also es entwickelt sich da so eine komplette neue Welt, die man so gar nicht sieht, auch natürlich auch mit deinen verschiedensten Zahlungsbereitschaften und sowas.
Ja, also das hat sich über die letzten Jahre sehr intensiv entwickelt, dass in diesem Fachmarktsegment die Fütter, das Futter sich entschieden und unterschieden hat. Und so entwickelt sich eben beispielsweise Barf, was eine artgerechte Fütterung ist, wo du Rohfleisch fütterst, was aber dann auch noch angereichert wird, je nachdem, welches du nimmst, um Vitamine. Und manche füttern das komplett, manche nutzen das mit so einer Mischfütterung, dass sie dann anfangen, so ein bisschen das bestehende Futter zu veredeln. Und wir haben gemerkt, dass das ein wachsendes, interessantes Segment ist und bauen jetzt so Meat Corner, nennen wir die, in unseren Märkten. Und wenn du ins Ausland gehst, auch gerade in den USA, sieht man sowas auch sehr intensiv.
Also Meat Corner wie Fleischecken sozusagen.
Das genau, und da gibt es dann da eben rohes Futter beispielsweise.
Also wir waren gerade zusammen in den USA, Johannes und ich. Und haben uns neben dem Super Bowl auch ein paar Petsmart in Phoenix, Arizona angesehen. Und in der Tat ist es so, dass du natürlich genau die Trends erkennen kannst. Ne? Ich meine, ein Trend, wenn du mal 33 Jahre nimmst, ja, früher wurden Essensreste gefüttert, dann kamen die ersten Trockenfutter, dann kamen viele hochwertige Trockenfuttersorten, da kamen Dosenfutter, dann kamen die Single Serve, die Pouch, die kleinen Portionsdöschen, dann kamen immer mehr Treats und Snacks an der Stelle. Und dann ist eben die nächste Generation an Premiumisierung, wenn du so willst. Ja, Humanisierung, Premiumisierung ist dann eben Frischfleisch oder Frozen und am Ende dann eben Barf oder fertige Menüs, die tiefgefroren werden. Das ist so eine Stufe. Oder Soßen und Brühen in der Mischfütterung, die aus den USA kommt. Also es gibt dann sicherlich so die nächsten Schritte an Weiterentwicklungen in den Segmenten und das gucken wir uns natürlich gemeinsam an und überlegen, welchen Stellenwert das auf unserer Roadmap bei unseren Prioritäten letzten Endes hat.
Also man kann auch wieder hier lernen, ähnlich wie in der Digitalwelt ist auch da der amerikanische Markt immer so ein bisschen voraus. Also ihr sagt, man kann als Tierfutter oder als Tiermensch oder Unternehmen von USA immer viel lernen.
Das war früher so und früher sind wir mit ganz, ganz großen Augen in die USA geflogen, alle ein, zwei Jahre und haben uns das angesehen mit dem engsten Management-Team. Heute ist es so, dass die Amerikaner mal eher zu uns fliegen sollten letzten Endes. Also wenn du dir mal die weltweit größten stationären Händler ansiehst, nämlich PetSmart und Petco und wir sind dann die Nummer drei am Ende, dann ist das so, dass die, was das Thema Laden, Ladenlayout, Ladenkonzepte angeht, heute von uns mehr lernen können. Und trotzdem, wenn du in die USA fliegst, kannst du immer was lernen. A, manchmal, wie man es nicht macht heutzutage, aber B, natürlich auch, weil schon noch Trends kommen und die auch im Servicebereich schon noch eine Ecke weiter sind wie wir. Also wenn man dann in Services denkt, was das Ökosystem angeht, dann kann man da schon noch was lernen letzten Endes. Und wir haben auch im Verwaltungsrat den ehemaligen CEO von PetSmart, der aus Phoenix immer runterkommt, und im Verwaltungsrat wirklich gute Beiträge da an der Stelle liefert. Und von daher ist das so, ja. Man kann, also wir sind überall auf der Welt unterwegs, um eben die neuesten Trends, die neuesten Entwicklungen uns anzusehen, klar.
Welches Produkt oder welches Tier ist denn für euch am wichtigsten?
Also vom Grundsatz her ist es so, dass das Hund und Katze, ich sag mal, 80% des Umsatzes ausmachen.
Ach, okay, wirklich.
Ja. Und da ist es auch so, dass in einigen Ländern der Markt für Katze größer ist, zum Beispiel in Deutschland ist der Markt für Katzen, Futter und Zubehör leicht größer wie der Markt für Hund. Und in anderen Ländern ist das genau andersrum. Nehmen wir mal Ungarn, ja, ein klassisches Hundeland, da ist der Markt für Hund, Hundefutter, Hundezubehör größer wie der für Katze. Aber das sind immer die beiden, Hund und Katze sind immer die beiden Kategorien, die 80% des Umsatzes machen.
Warum habt ihr eigentlich nie sozusagen die Wertschöpfungskette insofern verlängert, dass ihr nicht nur jetzt internationalisiert und andere Händler dazu holt, sondern auch halt selber Produzenten? Ich meine, ihr Hunde und Katzen, ihr habt mittlerweile die totale Distributionsinfrastruktur geschaffen. Hätte man nicht auch, da gibt es ja eine ganze Reihe von Firmen, ich sehe immer als Fußballfan immer bei Sponsor da irgendwie Rinti oder so heißt es, glaube ich, ne, die da auf den Banden rumlaufen, die Hunde und so, sind das nicht auch Firmen, die man hätte oder sagen wir, denen man hätte kaufen können oder Wettbewerb machen können?
Also, wir haben über Vertikalisierung immer mal diskutiert und am Ende des Tages ist es so, wir sind ja ein kleiner Mittelständler. Und vor dem Hintergrund ist ja nie genug Kohle da, um alles gleichzeitig zu machen. Und Vertikalisierung war für uns nie ein Thema, weil es zum einen ja den Branded Label Bereich, die Marken gibt. Und da sind Nestle und Mars, wie eben schon mal gesagt, die größten. Und dann kannst du vertikalisieren für die eigenen Produkte, für den Private Label Bereich. Und da haben wir immer genügend Anbieter gehabt, die uns zu guten Konditionen am Ende des Tages unsere eigenen Marken, auch unsere Premium-Marken produziert haben. Mittlerweile ist es ein bisschen anders, weil wir sagen, okay, komm, wir müssen dafür sorgen, dass mehr Kapazitäten am Markt sind, weil ja über Corona der Heimtierbereich auch geboomt hat und wie viele neue Tierhalter bekommen haben letzten Endes. Aber Vertikalisierung war für uns in der Vergangenheit kein so großes Thema. Wir haben lieber investiert, um, ich sag mal, auf der Vertriebsseite, also mit neuen Läden und dann online zu wachsen. Wir haben lieber investiert, um jetzt so einen Marktplatz und so eine Plattform zu bauen. Wir haben lieber investiert in IT, in Daten, in solche Themen.
Aber diese Firmen sind nicht klein. Also hätte man das gemacht, mittelständischen Futterproduzenten, also das sind auch teilweise, war ich ganz überrascht, Milliardenkonzerne.
Ja, also die haben sich natürlich toll entwickelt, auch natürlich so mit Fahrwasser von Thorsten Thorsten und Fressnapf. Man muss aber natürlich auch sagen, also Fressnapf ist ein Händler und das ist dann ein Stückchen Defokussierung. Und wenn man dann auf einmal auch der größte Abnehmer ist, dann haben die gegebenenfalls auch ein Thema mit Wettbewerb, ne? Also jetzt als einen Finnern, der jetzt der Eigentümer hinter Rinti ist, oder Familie Risken, die die Eigentümer hinter Animonda sind und mit Saturn ganz viele Eigenmarken oder viele weitere, hier Interquell, mit denen wir zusammenarbeiten, Georg Müller, die haben natürlich auch eine gute Entwicklung gemacht mit vielen Handelsunternehmen, ne? Und wenn ich dann jetzt so ein angeschlossenes Fressnapf-Unternehmen bin, ist das schon schwieriger.
Aber man muss trotzdem mal sagen, weil mir das auch nicht klar war, bevor ich jetzt hier sozusagen in die Recherche eingestiegen bin bei euch, das sind auch Milliardenkonzerne in Familienhand aus Deutschland, die man teilweise gar nicht kennt. Also
ja, also du schmeißt ja immer so schnell mit vielen Milliarden rum, aber das sind immer Unternehmen, die, ich sag mal, viele 100 Millionen vielleicht machen am Ende, die in Familienhand sind. Es gibt noch unheimlich viele Familienunternehmen neben den wirklich ganz großen Mars und Nestles dieser Welt. Und das ist auch gut so. Und da fühlen wir uns auch wohl, so wie wir auch ein kleines Familienunternehmen sind. Und
du machst dich immer so klein. Ich schmeiße dir
wieder an. Nein, du machst mich immer so groß. Das ist eine Krankheit, die du hast. Ja, und vor dem Hintergrund fühlen wir uns da sehr wohl. Und ich sag mal, was man klar sagen muss, als Unternehmer neigst du ja dazu, immer ganz, ganz viele Dinge auf einmal machen zu wollen. Und das, was der Johannes echt, was, der hat ganz viele Verdienste. Und was ein Riesenverdienst ist, ist, dass er echt, ich sag mal, Fokus ins Unternehmen gebracht hat und gesagt hat, okay, pass auf, was sind die wirklich wichtigen Dinge? Ja, was sind die wirklich kritisch versus important versus nice to have? Was sind die wirklich wichtigen Dinge, die wir tun? Die packen wir auf die Roadmap. Pass auf, Thorsten, wir machen jetzt nicht mal alles auf einmal, wie es so deine Spezialdisziplin ist. Und das ist einer, neben vielen anderen, einer der Riesenverdienste, die er hat. Und damit treibt er auch die Transformation wirklich voran. Ich würde immer gerne noch viel mehr Dinge auf einmal machen, nur dann machst du am Ende auch nichts richtig. Und von daher ist das total super, wie wir das jetzt machen.
Also, was du auch jetzt kurz nach Einstieg dann gemacht hast, ist, die Internationalisierung voranzutreiben. Also da sieht man jetzt auch, ihr habt da schon im Ausland große Schritte gemacht, also auch Übernahmen gemacht, auch dann mit Partnern. Erzähl mal ein bisschen davon.
Also wir sind zum einen, und da sind wir auch stolz drauf, jetzt als Fressnapf seit 10 Jahren wieder ein erstes neues Land organisch gegangen, nämlich Rumänien. Und das entwickelt sich super. Haben wir jetzt so 17, 18 Märkte eröffnet innerhalb von wenigen Monaten. Und ich glaube, an einem Tag sogar 3 neue Märkte. Also da geht's richtig ab. Und tatsächlich haben wir zusätzlich auch einiges an M&A gemacht. Wir haben Wettbewerber in Dänemark gekauft. Wir haben Wettbewerber in Irland gekauft. Wir haben mit einer Private Equity Gesellschaft in Italien gemeinsam den Marktführer gekauft.
Auch keine kleinen Deals, ne? Also auch da, ich meine, ich mach's wieder groß, schon. Klar, meine alte Krankheit.
Das war jetzt ein Milliarden-Deal, hast du recht.
Okay, also insofern, ihr macht eine Übernahme in Italien, gemeinsam mit einem auch großen Private Equity House, und dann ein Milliarden-Deal. Das ist ja schon wirklich anzunehmen dann.
Genau, und auf der anderen Seite ist aber Italien ein mega wichtiger Markt. Also du hast hier in Europa, also Kontinentaleuropa, hast natürlich Deutschland und Frankreich, und dann kommt aber direkt auch schon Italien als sehr spannender Haustiermarkt. Und da gab es einen Marktführer, AK Planet, und wir waren mit unserer Tochter Maxi Zoo so an Nummer 4 oder 5, und als 4., 5. ist es nicht so spaßig. Als Marktführer hast du schon mehr Möglichkeiten. Und die Private Equity Gesellschaft Permira hatte dann das Interesse zu verkaufen und
den
Marktführer AK Planet zu verkaufen. Und da gab es dann durchaus interessierte andere Bieter. Und ein Land wie Italien weiter sozusagen hier in unserem zumindest entfernten Portfolio zu haben, das war super, super wichtig für uns. Und deshalb sind wir froh, dass wir jetzt mit AK Planet da weiter investiert sind und haben auch einen sehr regen Austausch mit denen. Die verkaufen unsere Eigenmarken. Wir unterhalten uns regelmäßig über die wichtigen Erfolgsfaktoren so im Pet-Retailing. Und ja, das klappt sehr gut. Deshalb sind wir happy, dass wir das gemacht haben.
Philipp, folgt ja so ein bisschen der Logik, was du eben gesagt hast. Ich habe eben kurz gesagt, unser Wettbewerbsumfeld hat sich verändert. Viele PEs gehen in Pet rein, auf der Produktionsseite genauso wie auf der Handelsseite oder der Online-Pureplay-Seite, wie wir eben diskutiert haben. Und da ist es so, dass an der Stelle wir damals organisch über den Zukauf von kleinen Ketten in Länder expandieren konnten, investieren konnten und dann aus eigener Kraft organisch wachsen und eine Nummer eins werden konnten. Und ich sag mal, wenn du heute in neue Länder gehst, dann gibt's da ja immer schon mal Player, die genau das machen, die uns kopiert haben, die genau das machen, was wir ja vor 33 Jahren angefangen haben. Das heißt, wir können ja heute kein Land in Europa mehr erobern, wo wir sagen, da machen wir jetzt mal Läden und wachsen wir organisch und werden dann organisch die Nummer eins. Und deshalb überlegen wir uns eben, wie wir weiter neben dem organischen Wachstum in den eigenen Ländern, wo wir sind, wie wir weiter wachsen können. Und das sind eben genau solche Themen, die wir eben mit Cinven und Arca Planet gemacht haben, als unser Partner Cinven. Oder aber die wir jetzt machen, ich sag mal, wo wir sagen, wir haben halt jetzt eine Beteiligung an Unconditional, der also Zoo Hobby in eine Kette in Kroatien und jetzt dann nach Slowenien geht, in Kroatien betreibt mit über 40 Läden, wo wir eben einen Anteil gekauft haben oder ne, und solche Joint Venture oder solche Beteiligungen in anderen Ländern zu machen und als Smart Money quasi auch dann Eigenmarken und Know-how mit an Tisch zu bringen. Das ist eine der weiteren Modelle, das Netzwerk auszubauen, da wo du einfach organisch nicht wachsen kannst oder da wo du eben vielleicht auch jemand gerade nicht verkaufen will, aber uns vielleicht als Partner mit reinnimmt, weil wir eben mehr als anspringen als nur Geld.
Okay, das heißt bei so einem Italien-Deal, von dem ihr gerade sprach, da bringt dann Cinven schon auch viel Kohle mit. Wenn das ein Milliarden-Deal ist, dann bringen die da die Milliarde mit oder fast. Und ihr
deshalb
dann,
sind wir in der Minderheit in dem Fall.
Bringt dann Läden ein und, genau. Und Marke oder
genau, und Eigenmarken und führen das Geschäft gemeinsam letzten Endes mega erfolgreich. Ja, und ich sag mal, das ist ja der Unterschied auch bei Private Equity Playern immer noch mal wieder. Die sind ja Eigentümer auf Zeit. Wir sind strategisch langfristig organisiert. Wir werden auf jeden Fall bleiben. Und es gibt uns ja jede Möglichkeit auch noch mal vielleicht Anteil aufzustocken.
Sag mal, jetzt hast du mir gerade vorgeworfen, mit Milliarden rumzujonglieren. Ich mach's trotzdem jetzt erstmal weiter. Und behaupte mal, vor kurzem ist mir eine Firma im Podcast, ich rede von so vor 2 Jahren, begegnet, wo ich dachte, Mensch, das könnte auch ein Unicorn werden, sieht so aus. Und jetzt war ich bei euch im Laden und sehe da, auch ihr habt so diese Tracking-Tools für Hunde, Halsband und dann kann man die so überall finden und so. Das gibt es eine Firma aus Österreich, der Florian Gschwandner, ein österreichischer also Serial Entrepreneur, auch langjähriger OMR-Gast, den kenne ich ganz gut, Kumpel, der ist da beteiligt, der ist der große Treiber hinter Tractive, so heißt die Firma. Und wird sehr erfolgreich. Habt ihr das verpasst oder wäre das jetzt, müssten wir es demnächst kaufen oder wie seht ihr das?
Also wir kennen Flo ja auch ganz gut. Ist ja ein umtriebiger Kerl. Letzten Endes war, glaube ich, auch in der Höhle der Löwen hier in Österreich war. Ich sag mal, also vom Grundsatz her ist es so, dass das Tracking-Thema für Hunde, egal ob es dann am Ende des Tages den Sinn hat, wenn der Hund verloren geht, meinetwegen, oder ob es den Sinn hat, vielleicht auch nochmal Activity Tracking zu machen und Daten zu kriegen, bleibt eine Nische. Ne? Das ist eine schöne Nische, das ist nice. Tractive macht das auch global letzten Endes. Das haben wir nicht verpasst. Das hat nur als Nische nicht die allerhöchste Priorität. Und wir haben ja einen eigenen Tracker gebaut, letzten Endes, und sind mega erfolgreich, den Tracker zu verkaufen. Ja, und ich sag mal, unter Daten zu generieren, das hat aber jetzt nicht die allerhöchste Priorität.
Okay, also das ist auch ein Unicorn, da bin ich dann wieder zu mutig unterwegs bei der Einschätzung.
Das liegt an deiner Idee, du bist immer ein bisschen mutig mit den großen Zahlen.
Ich glaube, wo es dann schon spannender werden kann, ist, wenn du die alle zusammenholst. Und das ist wieder ein Thema, was für uns interessant ist, weil der Tracker für sich ist durchaus ein ganz interessantes Geschäftsmodell, was uns vor allem natürlich auch Daten gibt und dann auch andere interessante Geschäftsmodelle verknüpfen kann. Beispielsweise, du hast gesehen beim Tracker, dass das Tier sich nicht mehr so viel bewegt und dann kannst du es verknüpfen an den Dr. Fressnapf, der unser digitaler Tierarzt ist. Und wenn der Dr. Fressnapf herausfindet, dass es da Schwierigkeiten gibt, dann kommt vielleicht die Versicherung ins Spiel. Und. Und wenn du dann diese ganzen unterschiedlichen Services zusammennimmst, inklusive den Tierärzten, dann wird das schon ein sehr, sehr großer Markt und dann bist du auch bei vielen Milliarden. Und wir haben über die letzten Jahre da einen eigenen Geschäftsbereich geschaffen, wo wir genau solche Business-Building-Themen jetzt pushen. und Leute draufsetzen, die eben so einen Tracker, aber auch das Thema Tierversicherung.
Habt ihr, glaube ich, einen ehemaligen Portfolio-Manager oder Digital-Geschäftsführer von ProSieben abgeworben, ne?
Genau.
Der das jetzt bei euch baut, ne?
Haben wir den Jens Pippich abgeworben, der da jetzt diesen Bereich FNX, haben wir den genannt, so wie Google X.
FNX, okay. Genau.
Ne, steuert. Und die machen zum einen eben diese neuen Geschäftsmodelle, gucken sich auch unseren Dealflow an kooperierenden oder Innovationsunternehmen, die Kontakt zu uns haben und machen einen Innovationswettbewerb, so wie Höhle der Löwen, nur eben für unseren Teil. Und da passiert ganz, ganz viel in Sachen Innovation und entwickelt sich Fressnapf weiter. Und in Summe ist das dann schon ein spannendes Business.
Ist es für dich leicht am Ende, wenn man es so hört, Transformation, Fressnapf zu transformieren als Rewe?
Also wir sind schon kleiner hier und Fressnapf, und Fressnapf bringt wahnsinnig viel Motivation mit und war auch schon ein Stückchen weiter, als ich gekommen bin. Aber auf der anderen Seite ist es schon ein großer Schritt, was wir machen. Also das oberhalb der Haube sieht man die Ergebnisse, wie eben so ein Trecker oder ein neues Marktkonzept oder E-Commerce oder ein Marktplatz. Unten drunter ist es ganz viel neue Arbeitsweise, neue Technologien einführen, ein zentrales Kundenkonto aufbauen, überhaupt mal erst eine CDP starten und auch ein anderes Führungsverständnis beim kompletten Unternehmen zu schaffen, ne? Sodass man viele von den Entscheidungen abgibt, eben in solche Bereiche wie FNX oder andere. Und das sind schon große Schritte, die wir als Fressnapf gerade machen. Und da hat die Rewe über Rewe Digital sich in vielen Jahren hinentwickelt. Und es muss dann natürlich die ganze große Rewe noch mitnehmen. Und da arbeiten dann 300.000 Leute. Bei uns sind es nur ungefähr 18.000, also schon kleiner, ne?
Ja, natürlich, ganz klein.
Aber es ist auch, jeder hat so seine Herausforderungen. Und es ist schon ein großer Schritt, den wir machen. Aber es entwickelt sich gut.
Lass mich vielleicht an einer Stelle noch ergänzen. Wir haben ja über die Strategie des Ökosystems gesprochen und darüber, dass der Traum ist. Naja, wir verbinden auf einzigartige Weise Produkte, Services, Dienstleistungen rund um die Uhr, von wo auch immer, um das Zusammenleben von Mensch und Tier einfach besser, glücklicher zu machen. Also das Thema Problemlösung rund ums Tier sozusagen. Jetzt ist das maximal komplex. Und wir haben alle im Studium irgendwann gelernt, dass man Komplexität meiden sollte. Und die Kernfrage ist ja, wie kannst du ein solches komplexes System, warum baust du das? Da, weil es maximalen Kundennutzen hat, competitive advantages. Und wenn du glaubst, dass es maximalen Kundennutzen hat, aber sehr komplex ist, wie kannst du Komplexität managen? Und das geht eben genau nicht mehr mit hierarchischen Systemen. Das geht eigentlich nur, indem du Menschen mehr Verantwortung gibst, indem du die Verantwortung auf mehr Schultern legst, indem du noch mehr Unternehmertum und Entscheidungsgewalt auf mehrere Schultern verteilst letzten Endes. Und dann musst du aber genau in einem solchen System eben diese neuen Arbeitsweisen und auch die Modes und Artefakte und die OKRs, die du eingeführt hast, Johannes, ja, damit du den Überblick und die Kontrolle letzten Endes und die Fortschrittskontrolle hast, musst du diese neuen Arbeitsweisen einführen. Und ich glaube, das ist der Kern. Ja, wenn du versuchst, mit den alten, im Handel sehr verbreiteten, sehr hierarchischen Modellen ein solches System zu bauen, wirst du scheitern.
Sag noch mal ein bisschen was zu auch modernem Marketing. Ich bin im Kontakt eingeladen, auch zum Podcast mal mit dem Martin Rütter, diesem Hundetrainer, werdet ihr wahrscheinlich kennen. Ja. Und hab jetzt auch, als ich hergekommen bin, gedacht, Mensch, macht ihr da was gemeinsam? Modern wäre doch jetzt sozusagen irgendwas zu gründen und dann macht er sein eigenes Futter oder irgendwie so. Ist so eine Welt auch hier schon, dass man so jetzt so ganz so diese Influencer-Kooperation in aller Form macht?
Ja, also wenn du zum Umsorger werden möchtest, musst du natürlich viel emotionaler kommunizieren. Und da gibt's ganz, ganz tolle Chancen in unserem Sektor. Und das startet natürlich erstmal beim Aufbau von Teams. Von daher haben wir da viele wirkliche Medienprofis eingestellt von RTL, von Social Media Companies, die jetzt hier ganz anders Content und Social Media machen und haben auch hier so ein paar Zimmer weiter so einen Produktionsraum gestartet, wo wir selber produzieren können und werden jetzt auch einen Podcast bald starten, den Flausch Plausch,
okay,
wo es darum geht, dann so wirklich Probleme zu lösen aus der Haustierwelt. Ne? Und da Tierärzte, Trainer, aber auch unsere Mitarbeiter vor die Kamera zu holen und dann darüber zu sprechen. Wie ist es denn, wenn du eine neue Katze hast und noch nicht weißt, wo läuft die rum, wenn es eine Freigamer-Katze ist? Oder aber wie funktioniert das mit dem vernünftigen Füttern? Und sind wir ziemlich aktiv, sind jetzt auch in allen Social-Media-Kanälen mit TikTok und so weiter und haben auch Kooperationen, aber häufig dann mit so Petfluencern. Petfluencer sind Influencer, die ihre Haustiere in den Vordergrund stellen. Und da gibt's auch relativ große, die
also nicht so Martin erfolgreich Luther, sind.
Ja. Und die heißen dann Sina Color Cats oder Dackel und Dame oder da die V. Aber wir arbeiten auch mit einem Matthias Schweighöfer, mit einem Clemens Brock und jetzt hier auch neu mit einem Bill Kaulitz zusammen, der ja wirklich viel Pech gehabt hat mit seinen Haustieren, mit Heidi und seinem Bruder. Die sind in sehr kurzer Zeit leider alle gestorben. Wir haben jetzt eine neue Social Media Kampagne, die nennt sich Fell in Love, wo wir interessierte neue Haustierbesitzer mit Haustieren zusammenbringen, wo die interessierten Haustierbesitzer bei den Haustieren pitchen und dann so Germany's Next Topmodel mäßig die Haustiere entscheiden können, zu wem sie gehen. Und steckt auch ein ernsteres Thema dahinter, dass wir jetzt nach Corona durchaus Tierheime haben, die immer voller und voller werden. Das heißt, wir versuchen auf die Art und Weise neue Haustierhalter für die Tierheime zu finden. Und das unterstützt eben beispielsweise Matthias Schweighöfer.
Also wirklich mit so Tiere in der Jury, Tiere also sozusagen, genau, so ja. Wie, und okay, das und macht ihr dann über Social Media?
Über Social Media spielen wir das so Clemens Brock, der unterstützt das dann auch und da gibt es dann drei Phasen. Die erste Phase ist die Bewerbungsphase, wo dann die neuen Haustierhalter sich bei den Tieren bewerben. Dann gibt es die zweite, dann gibt es die Entscheidungsphase, wo dann die Pärchen gebildet werden. Und die dritte Phase ist dann, wenn die eingezogen sind zu Hause.
Die laufen dann auf irgendwen zu oder.
Genau, und muss man erstmal gucken, wer da überhaupt was. Es ist ja schon wichtig, ne, dass ein Haustier auch zu der Familie passt und andersrum. Nicht jeder kann jetzt hier jedes Haustier in seine Familie lassen. Und also das ist ein Bereich, wo unser Marketing aktiver ist. Aber es gibt noch viele, viel weitere. Ne? Also ganz wichtiges Thema ist auch eben CRM, wo es darum geht, den Kunden richtig zu erkennen. Ne? Und das war in meiner Rewe-Zeit immer sehr schwierig herauszufinden, wer von uns jetzt wie genau sich ernährt. Und bei den Haustieren ist es einfach. Wenn du einmal bei uns eingekauft hast, weiß ich, du hast einen Hund und keine Katze. Und du weißt, es ist ein alter Hund und nicht ein junger Hund, weil du Futter für alte Hunde kaufst. Und vielleicht weiß ich sogar schon, dass es hochwertiges Futter ist. Und dann weiß ich auch, okay, das ist einer, dem ist das wichtiger. Und dann kann ich das natürlich wunderbar nachhalten. Ne? Und dann kannst du so ein Share of Wallet ausrechnen und dann da, wenn du ein paar Wochen nicht eingekauft hast, nochmal erinnern. Und da ist so dieses, wie du eben gesagt hast, ne? Beziehungen aufbauen und ein Customer Lifetime über die ganzen Jahre entwickeln mit Beratung und falls dann mal ein Tier krank ist, auch einen Tierarzt vorzuschlagen und oder eine Reise mit dem Haustier oder eben auch den Trecker, wenn es ab und zu mal abhaut. Also da kann man schöne Sachen bauen.
Und wenn wir über Emotionalisierung der Marke reden, dann ist vielleicht noch zu erwähnen, dass wir eben mit Tierisch engagiert im Prinzip einen Charity-Bereich haben, wo wir sagen, wir stiften jedes Jahr mehrere Millionen, mal in Geld, mal in, ich sag mal, Paletten und Hundefutter. Ich sag mal, im letzten Jahr waren es rund 4.000 Euro Paletten Futter. Es waren 175.000 Weihnachtswünsche an Tierheimtiere, die wir erfüllt haben. Es waren damals, also im letzten Jahr, 1,5 Millionen Euro an Geldern, die wir in Tierschutzprojekte gesteckt haben. Wir haben zusätzlich 550.000 Euro und rund 1.300 Paletten für die Ukraine noch zur Verfügung gestellt, letzten Endes. Und das ist natürlich auch etwas, wo wir was zurückgeben wollen, letzten Endes. Und gleichzeitig, was natürlich unsere Marke Fressnapf emotionalisiert, eben über diesen Hebel tierisch engagiert. Ne?
übrigens, wo du gerade sprachst, habe ich so ein bisschen auch die alte, Denkschule von Florian Heinemann mit rausgehört und nicht ganz durch Zufall wahrscheinlich, sondern ihr habt jetzt auch einen Verwaltungsrat irgendwie aufgebaut, da ist dann der Flo Heinemann, den man ja auch irgendwie über OMR nicht zuletzt, aber auch OMR sicherlich ein bisschen kennt, oder der Marco Börries, auch ein sehr erfolgreicher deutscher Digitalunternehmer, auch schon mal im Podcast gewesen, der sitzt da auch mit drin. Ist das dann auch sozusagen jetzt die neue Welt, die du mitgebracht hast?
Du, das ist total spannend. Ich kenne Florian schon seit vielen Jahren, Thorsten auch, und der ist ja in vielen Unternehmen auch unterwegs. Und wenn wir uns dann hier treffen mit unserem Verwaltungsrat, dann ist das weniger so ein Aufsichtsrat, wo man sich rechtfertigen muss, sondern es ist eine Zusammenarbeit. Und wir haben jetzt mit dem Florian beispielsweise einen digitalen Store-Visit gemacht, was man als guter alter Händler macht. Immer, man guckt sich gemeinsam Märkte an. Und haben gesagt, okay, das müssten wir doch eigentlich mal in der Online-Welt machen. Und sind dann über Websites gesurft und haben uns unterschiedliche Conversion Rates angeschaut und haben uns angeguckt, wer welche Checkout-Prozesse hat und wo die Suchfunktion wie aussieht. Und das war extrem interessant mit dem Florian, der aber auch natürlich sich in CRM und wie baue ich so eine Loyalty-Infrastruktur und sowas, sich sehr, sehr gut auskennt. Aber auch beim Thema Recruiting uns geholfen hat, weil wir viele, viele neue Leute eingestellt haben aus so Bereichen, die Fressnapf bisher noch nicht so kannte. Und da hat er natürlich auch gute Kontakte und sagt, ja, schau doch mal da und hier und dort und nutzt mal vielleicht den Headhunter. Und
für Marco habt ihr, das war ich ganz auch überrascht zu lernen, das Kassensystem. Also Marco Börries ist ja seit Jahren mit Enfo unterwegs, hat er auch, glaube ich, schon vor Jahren im Podcast erzählt, viel in der Fläche, haben wir das dann trotzdem nicht gesehen, weil es irgendwie, glaube ich, noch ein größerer Prozess ist. Jetzt sagt ihr, das ist bei euch jetzt schon angekommen mittlerweile.
Also echt eine geile Lösung, die wir die letzten 3-4 Jahre mit dem Marco und seinem Team gebaut haben, letzten Endes. Der Marco hat ja den Traum dieses, ich sag mal, Seamless Commerce letzten Endes, wo wir ja diese, ich sag mal, heute sehr alten Systeme, alle Händler ja im Einsatz haben, letzten Endes, die eben, ich sag mal, wenn du so ein Ökosystem bauen willst, ich sag mal, den Innovationszyklen gar nicht mehr gerecht werden können. Und da haben wir mit Enfo und Marco jetzt ein System zusammen entwickelt, was wir jetzt gerade live nehmen und wo die ersten Märkte schon live sind. Und wo wir glauben, dass wir eben die rund 1000 Läden, die wir in Deutschland haben, eben hoffentlich in diesem Jahr alle komplett noch umgestellt bekommen, letzten Endes. Und von daher hat er da wirklich eine geile Lösung gebaut. Johannes, du kannst, glaube ich, noch ein bisschen was mehr dazu sagen.
Ja, und das ist, also einmal ist es im Kern schon eine zentrale cloudbasierte Kasse und Warenwirtschaft für den Markt. Und der riesengroße Unterschied ist, dass die ganzen Daten dann nicht mehr in der Kasse hängen, sondern in der Cloud. Und du kannst dann jeden Tag Releases machen, kannst dein Kundenkonto da dranhängen, kannst eine Marketingaktivitäten dranhängen, Couponing und so weiter. Sehr viel einfacher, aber das viel Spannendere ist, dass wir ein einziges Device aufbauen für den kompletten Markt. Früher gab es da so Insellösungen, dann kam der Wochenbericht an mit den Aufgaben für die Mitarbeiter, mit einem anderen hat der Mitarbeiter seine Artikel bestellt, mit dem dritten wieder hat er dem Kunden irgendwas gezeigt an einem Bildschirm und gestreamt und dann gab es eben die Kasse. Und das, was wir jetzt aufbauen, ist ein Device für alles. Du kannst damit Artikel bestellen, du kannst Retouren abrechnen, du kannst E-Learnings machen, du kannst deine persönlichen Aufgaben dort sehen, aber du kannst auch abkassieren und du kannst Artikel vom Marktplatz auf so einen Screen streamen. Und das ist natürlich wahnsinnig viel flexibler, viel effizienter für die Mitarbeiter, ermöglicht viel mehr Personalisierung, sowohl für die Kunden.
Aber ist nicht ein Risiko, als großer Pilotkunde bei so einer Software, wo man nicht so genau weiß, wird sie in ein paar Jahren vielleicht doch noch geben? Also ich meine, das ist ja auch eine Finanzierungsfrage. Ja. Der Marco muss da ständig ja noch weiter finanzieren. Es gibt auch sehr viel Wettbewerb um solche Systeme. Da geht ja schon auch ein Risiko
so
ein.
So ist das. Also wir haben uns da alle am Markt angeguckt, die wir gefunden haben, die Großen, die Kleinen, die ganz Großen. Und am Ende den Marco mit am Abstand am interessantesten gefunden und haben das dann agil über die letzten 2-3 Jahre, hat jetzt echt eine Weile gedauert, mit ihm entwickelt, gemeinsame Teams geformt, Produkte gebaut. Und das Schöne ist natürlich, wenn man da ganz am Anfang dabei ist, bei so einer neu sich entwickelnden Standardsoftware, die er baut, er baut das ja nicht nur für uns, sondern für viele andere, da kannst du es natürlich noch in deine Richtung mitentwickeln. Das heißt, das, was jetzt da neu entwickelt wird, das ist zwar später auch mal für andere Kunden,
und auch jetzt schon für andere Kunden, aber wir als größter Kunde konnten da all unsere Use Cases sehr gut einbauen.
Fanden das alle Franchise-Partner so cool, dass auf einmal ihr da mit so einem neuen System kommt, dass jetzt, ich meine, was du machst, ist ja nun auch für die Organisation, sagst du auch auf den Kopf zu stellen. Das stelle ich mir vor, mit Mitarbeitern schon schwierig, mit Franchise-Partnern, die ja keine Mitarbeiter sind, sondern die ja irgendwie selber Unternehmer sind, noch schwieriger.
Also der Franchise-Partner, der ist ein Unternehmer. Und genau. Als Unternehmer hat der Bock, Geld zu verdienen und seinen Markt effizient zu betreiben. Und wenn du ihm was vorstellen kannst, wie dieses Tool, was aus Kundensicht riesen Vorteile hat, weil es eben personalisiert ist und wenn es auch noch günstiger ist dann und weniger häufig ausfällt als das bestehende System, da sagt er, mega, ich bin sofort dabei. Und das Coole bei den Franchise-Partnern, das war bei den Rewe-Kaufleuten auch schon so, dass die gerne was ausprobieren. Das heißt, da muss man nicht lange große Diskussionen führen, wenn die sagen, okay, ich glaube daran. Dann sagen die, komm, dann nehmen wir mal den Markt und in dem Markt probieren wir das aus. Und hier hast du meine Mitarbeiter. Und wir haben auch so Gremien, mit denen wir sehr vertrauensvoll zusammenarbeiten. Da gibt es ein Strategiegremium, ein so ein Kunden- und Sortimentsgremium und ein IT-Gremium. Und die sind da ganz, ganz eng dran gewesen und haben ihre Ideen mit eingebracht, sehr früh, und haben das ausprobiert. Und dann hilft es dir. Und das ist auch der Charme von dem Franchise-System. Du hast nicht nur Unternehmer draußen, die per se meistens sogar ein bisschen mehr Umsatz pro Markt machen als du selber, sondern.
Sag mal ganz kurz zu einem, euer größter Franchise-Nehmer, wie viel Umsatz macht der so größtenteils noch?
Du, die größten Franchise-Partner haben so um die 30 Läden. Wir haben auch so eine gewisse Begrenzung, dass wir sagen, pass mal auf, ich sag mal, irgendwo ist ja die Idee, in der Regel haben die Franchise-Partner so 3, 4, 5, 6 Märkte. Irgendwo ist ja die Idee auch regional verwurzelt, besonders im Vertriebsgebiet Know-how und Wissen zu haben. Und das hört ja irgendwann auf, wenn es dann zu sehr skaliert. Und so ein großer Franchise-Partner bei uns kann, ich sag mal, bis zu 50 Millionen Umsatz machen.
Das ist ja schon echt auch eine
Firma. Absolut. Absolut.
Okay. Also das heißt also, euer Beirat oder Verwaltungsbeirat, der gibt Heinemann, Börries, gibt verschiedenste Impulse rein.
Ja, vielleicht nochmal zum Verwaltungsrat da an der Stelle. Ich meine, viele gründen ja so einen Verwaltungsrat, so einen Beirat, so einen Aufsichtsrat als Old Men's Club, um Kaffee und Kuchen zu essen, ja. Ich sag mal, unsere Idee ist ja, dass wir Leute da reinholen, die einen Mehrwert bringen, ja. Und uns in der Geschäftsführung, aber auch in der Geschäftsleitung, unserem EMB, unseren Mitarbeitern helfen und da auch, ich sag mal, irgendwelche Coaching-Funktionen übernehmen letzten Endes. Und wir haben, um das nur zu komplementieren, wir haben den Marco da, der unheimlich viel mit unserem IT da, der Benjamin, aber auch mit anderen EMB-Mitgliedern zusammen, Geschäftsleitungsmitgliedern zusammenarbeitet. Oder eben den Flo, der, ich sag mal, im Bereich Marketing online, in verschiedenen anderen Bereichen enorme Mehrwerte bringt. Aber auch einen Bob Moran, der ehemalige CEO von PetSmart, der eben unheimlich breites Wissen hat und an vielen Stellen Mehrwerte liefert. Genauso wie, um es zu komplementieren, der Professor Arnold Weismann, einer der besten Strategieberater in Deutschland, der eben auf der People, auf der Culture-Seite, auf der Strategie-Seite unheimliche Mehrwerte liefert letzten Endes. Und ich sag mal, von daher setzen wir den schon so zusammen, dass er uns Challenge auf der einen Seite, aber auch bereit ist, mit dem Wissen, was wir haben, da immer Mehrwerte zu liefern letzten Endes. Und ich glaube, das ist gut zusammengesetzt, ja.
Wer hier häufiger Geschäftsreisen machen muss und zum Beispiel auch Hotels selber von unterwegs buchen können möchte, größtmögliche Flexibilität schätzt und gerne seine Dinge digital regelt, na, wer könnte da nicht gemeint sein? Der sollte unseren neuen Partner, unseren neuen Family-Partner HRS kennenlernen. Ich freue mich natürlich immer über neue sogenannte Family-Partner bei uns hier im OMR-Universum. Es gibt eine Menge Verbundenheit und Austausch und man kann zum Beispiel ganz konkret HRS erleben. Am 7. und 8. Mai rund um unser Festival gibt es eine eigene Buchungsseite für Unterkünfte von HRS. hrs.de/omr. Dort findet ihr Unterkünfte natürlich in Hamburg, aber auch zusätzlich solche, die im Umland sind und von denen aus man sehr schnell mit Regionalzügen oder dem Auto doch in der Messe Hamburg sein könnte. Häufig sind dort die Preise nochmal viel angenehmer als bei den großen Stadthotels während des Festivals. Übrigens, unabhängig davon, wo ihr schlaft, solange ihr über HRS bucht, kompensiert HRS alle CO2-Emissionen, die aus den Buchungen und Übernachtungen im Rahmen des Festivals entstehen. Also, was die Zimmer betrifft, first come, first serve, hrs.de/omr.
OMR.
Zurück zum Podcast.
Lass uns mal eine Ebene deines Lebens sprechen, die wir noch gar nicht tangiert haben. Dann schließt sich der Kreis auch gleich wieder zu Florian Heinemann. Du hast nämlich vor einigen Jahren, sozusagen nach dem Tod deines damaligen Schwiegervaters, ein Unternehmen übernommen. Trinkgut heißt das.
Hm, genau.
Das damals ungefähr so 250 Millionen Umsatz gemacht hat.
Ja, also leider ist mein Schwiegervater, der Udo, damals sehr plötzlich verstorben und plötzlich war die Entscheidung, Trinkgut eben mit zu übernehmen und auch weiter wachsen zu lassen, weiter groß zu machen letzten Endes. Und dann
hat er das gegründet?
Bitte?
Hatte der Udo das gegründet?
Der Udo hat es gegründet, genau. Der Udo hat es gegründet.
Und dann auch auf 250 Millionen Umsatz gebracht, ist ja auch schon ein amtlicher.
Absolut. Einer der besten Händler, den ich je im Leben getroffen habe, der leider viel zu früh verstorben ist. Und dann plötzlich war die Frage da, betreiben wir es jetzt weiter oder was machen wir? Und dann habe ich an der Stelle ein Stück weit die Verantwortung übernehmen dürfen, das Unternehmen, ich sag mal, weiter wachsen zu lassen, weiter groß zu machen. Wir haben die Umsatzanzahl, genauso wie die Anzahl der Märkte, nochmal mehr als verdoppelt. War auch interessant, war aber natürlich auch eine Doppelbelastung, ich sag mal, zwei relativ große Unternehmen, beide wachstumsstark zu führen.
Trinkgut war am Ende Getränkemärkte?
Genau, Trinkgut waren Fachmärkte für Getränke, also das ganze klassische Thema, wie du es heute ja kennst. In Deutschland sehr stark natürlich auch aufgrund des Mehrweggedankens, des Leergutgedankens. Damals hat ja Trittin dann an dem Einwegpfand rumgefummelt und genau das Gegenteil von dem erreicht, was er erreichen wollte. Und an der Stelle hat sich für mich aber irgendwann die Frage gestellt, willst du über viele, viele, viele Jahre ja diese Doppelbelastung gehen und beide Unternehmen wachsen lassen oder gehst du am Ende des Tages hin und trennst dich dann gut aufgestellt mit einem tollen Management-Team, was ich damals aufgebaut habe, trennst dich dann von einem Unternehmen und dann war irgendwann klar, dass ich eben Trinkgut in dem Fall an die Edeka, also an die größten Lebensmittelhändler in Deutschland, verkauft habe und den Trinkgut-Partnern, war ja auch ein Partnersystem, ähnlich wie Fressnapf, den Trinkgut-Partnern und den Trinkgut-Mitarbeitern aus der damaligen Zentrale, es war ja die Edeka Rhein-Ruhr hier in Moers um die Ecke, denen geht's gut und wenn du die heute fragst, würden die sagen, einen guten neuen Hafen gefunden innerhalb der Edeka und von daher sind die da in guten Händen, lass mich das so sagen.
Aber es war auch für dich der Moment, so kommen wir gleich wieder zu Florian Heinemann, wo du zum ersten Mal, man kann sich ja vorstellen, wenn du eine Firma übernimmst mit 250 Millionen Umsatz, dann bringst du die auf, sagen wir mal, eine halbe Milliarde oder noch mehr, verkaufst die dann bekommst du dafür schon auch sehr ernsthaftes Geld. Und hat das
ich weiß nicht, was sehr ernsthaftes Geld ist, aber das erste Mal in meinem Leben hatte ich ein bisschen Geld übrig.
Also wir reden wahrscheinlich schon 100 Millionen plus oder mehrere 100 Millionen plus übrig.
Ach so, interessant. Auf jeden Fall hatte ich das erste Mal in meinem Leben ein bisschen Geld übrig. Und dann habe ich angefangen zu überlegen, was machst du denn damit? Also die Frage hat sich ja vorher nie gestellt. Ich hatte ja nie Geld, von daher, es war ja alles immer im Unternehmen. Ja. Und von daher war ja nie Geld da. Und jetzt plötzlich war ein bisschen Geld übrig und dann musst du dir überlegen, was machst du damit? Und dann war klar, ich bin in Europa überwiegend in Dach damals, über Fressnapf investiert und damit auch im Handel investiert. Und dann stellst du dir halt die Frage, was machst du jetzt mit dem Geld und wo bringst du das über eine Brandmauer sozusagen? Nicht, dass irgendwas gebrannt hätte, aber wo bringst du über die Brandmauer? Und dann war damals die Idee zu sagen, okay, mit dem Geld machen wir so ein kleines, feines Family Office und überlegen uns jetzt mal in Venture, Private Equity, in Growth zu investieren. Und da wir in Europa investiert sind, war klar, dass man, um geografisch zu diversifizieren, irgendwo in die USA gehen sollte. Und gerade der Venture, Private Equity Bereich ist dann natürlich
auch. Habt ihr da wirklich Klinken geputzt und wolltet in alle großen amerikanischen Fonds investieren?
Genau. Und dann haben wir uns mal Daten und Zahlen besorgt. Und das war die Zeit, als damals der Volker Schulz, der heute mein Family Office führt und auch wieder einer von denen ist, die viel schlauer sind wie ich an der Stelle. Und dann haben wir uns überlegt, okay, wie kommen wir eigentlich jetzt in die Top-Fonds rein? Es gibt ja genügend Statistiken in Amerika, Cambridge oder andere, wo du die Top-Decile-Fonds, die besten 10% der Fonds über den Track Record Record über all die Jahre dir angucken kannst. Und dann haben wir uns mal rausgesucht, wer denn in Frage käme. Dann haben wir dann aus Deutschland hier E-Mails verschickt, haben gesagt, pass mal auf, wir sind hier die coolen Jungs aus Deutschland, wollen bei euch investieren und haben mal Termine gemacht. Und dann sind wir 10 Tage nach New York, Boston, in Silicon Valley, in die Bay Area, rund um San Francisco geflogen.
Wann war das?
Das ist jetzt etwas über 10 Jahre her.
Und dann, ich meine, man denkt jetzt immer so als Laie, na klar, kriegt ihr da sofort Termine, weil ihr bringt ja Geld mit. Und ihr seid ja irgendwie Investoren. Aber man muss schon auch, wenn man das ein bisschen näher kennt, verstehen, dass diese großen Fonds da, ich glaube, es gibt am Ende sogar Sequoia, der Größte, der hat bis heute gesagt, Mensch, Thorsten, deine Kohle wollen wir nicht.
Ja, also ich meine, vom Grundsatz her ist ja so, es ist ja und war ja auch die Zeit, wo unheimlich viel Geld auf dem Markt war. Zum einen alle in VC und Private Equity investieren wollten. Dann willst du ja auch in die guten Fonds rein, die Track Record haben und nicht in die schlechten. Und die sind alle oversubscribed. Die können sich für Geld alle nicht retten. Also ist ja die Frage, wo allokieren die eigentlich? Und dann waren noch nicht so ganz viele Europäer da, die da direkt investieren wollten in diese Fonds. Und von daher war es jetzt, und das haben in Deutschland alle gesagt, da kommt der nie rein. Von daher dachten wir, es war gar nicht so ein Selbstläufer, aber weißt du, wenn du dann da nett mal klingelst, mal mit denen mal erklärst, pass mal auf, wir sind gute Jungs, wir können euch in Europa auch ein gutes Netzwerk bei vermögenden Familien beschaffen. Wir bieten auch einen Mehrwert an, wenn ihr in gewisse Themen investieren wollt, weil wir da Kompetenzen haben, was Retail, Online, Pet angeht, letzten Endes, dann fanden die uns schon cool und am Ende haben wir dann auch in fast allen Fonds, außer Sequoia, in fast, und da sind wir heute indirekt investiert in Sequoia, haben wir in fast allen Fonds Allokationen bekommen und ehrlicherweise war, ich sag mal, die VC und Private Equity Investments, die wir gemacht haben in den USA, die waren über die letzten Jahre, aber es waren die letzten Jahre ja, waren ja auch sowieso sehr wundersam mit Asset Inflation und immer Wertsteigerung und immer mehr Geld im Markt und der Bewertung der Unternehmen, die waren natürlich äußerst profitabel. Das haben wir, glaube ich, gut gemacht.
Welcher war der beste Fonds über alles?
Und das kann man so gar nicht sagen. Vor allen Dingen ist das so, die besten waren über die letzten Jahre, sind sicherlich die gewesen, die vielleicht sehr tech-orientiert waren und die jetzt auch am meisten getroffen wurden. Ich sag mal, von daher, wir haben in allen Fonds gut Geld verdient. Ich meine,
und wir reden über so Investments von pro Fonds, bei den VC-Fonds so 5 Millionen, bei den Private Equity Fonds eher so 15 bis 20 Millionen.
Ja. Könnte ungefähr stimmen. Also wir sind in Deutschland neben Project A beim Florian, bei Capnemic oder bei Genui oder bei SAS.
Das auch noch, also Beispiel. Neben den amerikanischen auch noch deutsche, das wollte ich ja sagen.
Genau. Aber wir sind dann erstmal in die USA gegangen, haben ja mit Genui auch einen Fonds mitgegründet, der in Hamburg sitzt. Ich sag mal, wir sind dann erstmal in die USA gegangen, haben da, ich sag mal, wirklich viele tolle Investments gemacht in tolle Fonds. Einer der größten ist General Atlantic zum Beispiel, aber auch Leute wie Private Advisors, Apogee heißen die heute, oder eben Signal Valley Bank oder Horsley Bridge oder andere. Also Signal Valley Bank, der Fonds, nicht die Bank, ne? Also kein Geld verloren. Also von daher, also das war gut. Und das, was wir danach als letztes jetzt gemacht haben, sind dann eben, um Asien noch abzudecken, die asiatischen Fonds letzten Endes, in die wir jetzt investiert haben, wo man jetzt sicherlich überlegt, ob man dann nochmal einen separaten Schwerpunkt auf Indien legt.
Also sind das auch wirklich amerikanische Fonds, die dann, oder ist
die amerikanische Fonds, die in Asien global investiert sind, aber auch Fonds, die rein in Asien investiert sind.
Aber es sind keine asiatischen sozusagen Gründer oder.
Das es sind asiatische Gründer, ja.
Ah, okay. Also das heißt, ja. Das ist auch keine amerikanischen Fonds, sondern das ist wirklich dann da ist, du suchst dann auch irgendwelche Inder, die da was eigenes bauen und du gehst dann damit rein.
Wir suchen jetzt oft aus Singapur raus oder so, dann Fonds, die eben in Asien investiert sind, um nochmal einen Asien-Schwerpunkt zu legen letzten Endes, genau.
Wo willst du langfristig hin? Also wenn man das so hört, ich kann mir auch vorstellen, dass hier bei dir, bei Freistaff regelmäßig die Private Equity Firmen auch mal anklopfen oder irgendwelche Investmentbanken dir vorschlagen, das Ding an die Börse zu bringen oder so. Jetzt machst du da diese globale Diversifizierung von Geld. Was ist das Endziel?
Keins, Spaß haben. Mir ist nie drum gegangen, reich zu werden oder mächtig zu werden oder irgendwas, sondern mir ist immer drum gegangen, ich sag mal, eine tolle Story und tolle Erfolge im Team mit viel, möglichst vielen Menschen zu haben und zu feiern und zu genießen letzten Endes. Und von daher gab es nie ein Ziel. Es gab bei Fressnapf nie ein Ziel, 1000 Märkte, die Milliarde, die 2 Milliarden oder irgendwas. Und es gibt das Gleiche gibt's nicht für das Family Office an der Stelle. Und von daher würde ich sagen, du profitabel weiter wachsen. Ich sag mal, vom Grundsatz her, ich sag mal, macht das, was ich mache, macht mir wirklich, wirklich Spaß. Ja, und ich sag mal, von daher freue ich mich, dass ich weiter einen Beitrag leisten kann, ich sag mal, das Unternehmen besser zu machen letzten Endes. Und,
spürst du eine Art von, sagen wir auch, Verpflichtung jetzt mit dem riesigen Erfolg, sich zu engagieren in irgendeiner Form, also Nachhaltigkeitsthemen oder in irgendeiner Form?
Ja, also ich meine, neben dem Verantwortungsthema, was du hast für 18.000 Mitarbeiter letzten Endes, wo du eine gewisse Verpflichtung verspürst und neben dem Thema tierisch engagiert, glaube ich, dass wir Deutschland ja nur dann, ich sag mal, als Standort attraktiv halten können Europa ist ja in gewisser Weise auch eine Art Fehlkonstruktion letzten Endes. Und wenn man also sich da mal ansieht, was uns in Deutschland weiter erfolgreich machen könnte. Also die Frage ist ja immer als Unternehmer, was macht das Unternehmen die nächsten 10 Jahre erfolgreich? Aber wenn ich mal in Deutschland lebe, muss ich auch überlegen, was könnte Deutschland die nächsten Jahre weiter erfolgreich machen? Ist ja nichts anderes. Dann ist es sicherlich so, dass es da um gute Bildung und gute Ausbildung von jungen Menschen geht, wo wir ohnehin zu wenig gute qualifizierte Arbeitskräfte haben letzten Endes. Neben dem Thema, dass wir hoffentlich qualifiziert einwandern lassen und jetzt kommen wir in politische Diskussionen. Aber ich sag mal, da war es für mich natürlich wichtig, auch da was zurückzugeben. Und deshalb haben wir vor einem Jahr etwa eine Unternehmerstiftung für Chancengerechtigkeit, USC, gegründet. So ein bisschen aus dem Sprengel Hamburg-Genui raus, letzten Endes, wo wir 5 Unternehmer haben.
Also 5 Unternehmer, musst du mal sagen, weil das ist jetzt nicht irgendwer. Das ist schon sozusagen die deutsche aktuell so All-Star-Team-Unternehmer.
Ja, also ich hoffe, ich darf das sagen, aber genau. Also am Ende des Tages ist der Christian Möhringer, ist der Ralf Dommermuth, ist der Klaus Weimann, ist der Thomas Strüngmann und das bin ich.
Also unter dem Internet ist dabei, Böhring Engelheim ist dabei, die Strüngmann, also BioNTech ist dabei, das ist schon der Wahnsinn.
Ja, ja, es sind alles gute Jungs. Und an der Stelle haben wir überlegt, mal mit jeweils 25 Millionen eine Stiftung zu gründen, die sich eben um Bildung, um Chancengerechtigkeit kümmert, weil ich glaube, wir kennen alle die Statistiken, ja, wir wissen alle, dass irgendwo ein Viertel der Schulabgänger nicht richtig lesen und schreiben können und wir wissen alle, dass die Haushalte von zu Hause aus, ich sag mal, ganz unterschiedlich die Ausbildung der Kinder fördern letzten Endes. Und das ist das Kapital, was wir haben, denn wir haben ja wenig Rohstoff in Deutschland und wenig andere Möglichkeiten. Und von daher haben wir überlegt, eben da eine Stiftung ins Leben zu rufen, die sich um strukturelle Themen in der Ausbildung bemüht und diese verbessern möchte. Und was wir noch besonders gemacht haben, ist, dass wir an der Stelle, denn die Stiftung haben ja alle gelitten, kaum Stiftungserträge zu haben in den letzten Jahren, wo es keine Zinsen gab. Und wir haben eben nochmal, um Stiftungserträge reinzuholen, einen besonders naheliegenden, aber doch innovativen Weg gefunden, nämlich uns 3 Private Equity Unternehmen, Pemira, Advent und Genui selbst natürlich, zu schnappen und zu sagen, pass mal auf, wenn wir von diesen 125 Millionen und mittlerweile ist auch ein bisschen mehr, weil noch Zustiftungen kommen und das alles jetzt größer wird und wenn wir davon dann das Geld in Private Equity investieren dürfen und das dann, weil diese PEs, diese Fonds, die USC, die Unternehmerstiftung für Chancengerechtigkeit, unterstützen, dass eben auch noch Management Fee Free und Carry Fee Free angelegt
also
bekommen.
Also euer Geld verwaltet sozusagen, ohne dass derjenige es verwaltet, also Permira und Advent, die großen
Geld dafür nehmen.
Da bekommen wir nichts für.
Okay. Sondern sie unterstützen die Stiftung.
Und damit, die Rückflüsse, die dann kommen, sind dann wie viel im Jahr?
Und damit kriegen wir dann Returns am Ende des Tages, die eben eher bei 20-25% liegen.
Und dann kommen
dann
jedes Jahr so 30-40 Millionen
raus. Und da kommen dann jedes Jahr 30-40 Millionen raus, nach einer Anlaufphase, nach einer J-Curve sozusagen. Und damit hast du Wumms. Und damit kannst du ein bisschen was machen. Und
so, aber ein Projekt kann konkret, wo das Geld so reinfließt?
Ja, also wir machen zum Beispiel gerade, ich sag mal, in Bremen an der Stelle mit den Schulen Aktionen. Wir nutzen zum Beispiel Schulen, die dann Sprachunterricht machen nach Schulschluss für die Kinder, die nicht deutschsprachig sind, aber auch vielleicht für die Eltern letzten Endes, die ja in Deutschland dann leben. Also solche Sprachprojekte zu fördern, ist zum Beispiel ein Thema, was wir machen. Ganz, ganz, ganz viele andere Themen, die wir machen und die wir dann auch wo wir dann auch versuchen, die entsprechend zu skalieren.
Also du spürst am Ende schon auch, das Beispiel sagt das ja, eine Verpflichtung. Ich meine, wenn man jetzt so einen Erfolg hat, dann ist das ein Aspekt, aber man könnte ja noch mehr, es ging ja immer weiter, also deine unternehmerischen Talente auch sozusagen der Gesellschaft oder dem Land zur Verfügung zu stellen.
Ja, also ich glaube, dass ich bin in Deutschland aufgewachsen, ich habe in Deutschland eine gute Ausbildung gehabt, ich habe in Deutschland das Unternehmen gründen können, ich habe es auch groß machen können und ich finde, dann gehört sich auch, dass man ein bisschen was zurückgibt letzten Endes. Und für mich war nur die Entscheidung, eine eigene Stiftung für Bildung zu gründen und mir war nie wichtig, dass mein Name da irgendwie draufsteht. Mir war wichtig in dem Fall, das mit anderen guten Jungs zu machen, das jetzt eben ein bisschen größer, ein bisschen innovativer zu machen letzten Endes. Und
für die Region jetzt, bist du hier in Krefeld, ich glaube, du lebst selber in Duisburg, das ist ja auch schon sagen wir mal, kein leichtes Pflaster so, jetzt ist es nicht Hamburg oder München oder so. Machst du so regionale Sachen hier?
Ja, also wir haben auch schon vor langer Zeit in Krefeld nochmal eine kleinere Bildungsstiftung mitgegründet oder die wir mit unterstützen, machen viele lokale Dinge hier im Umfeld natürlich auch. Wir wollen uns ja auch hier im lokalen Umfeld ein bisschen als Arbeitgebermarke positionieren und darstellen. Von daher machen wir sicherlich auch viele andere Aktivitäten nochmal hier im näheren Umfeld. Aber ich sag mal, das große Thema, das, was wir richtig groß machen wollen an der Stelle, ist eben die USC, die Unternehmerstiftung für Chancengerechtigkeit an der Stelle. Ja, ja.
Sag mal, weil du gerade meinst, Europa-Fehlkonstruktion, das einzuordnen, da bist du nicht happy mit der Situation?
Naja gut, also die Frage ist, ich war mit Mike Pompeo, dem ehemaligen Außenminister der USA unter Trump, letzte Woche in New York essen und wir haben mit dem ein bisschen diskutiert über die globale Aufstellung. Und wenn du mal, jetzt werden wir ein bisschen politisch und global, wenn du mal siehst, was mit Russland und China passiert und Ukraine zum einen, Russland und Taiwan zum anderen. Wenn du mal siehst, die Amerikaner mit ihren eigenen Interessen, dann ist Europa schwach aufgestellt. Ja? Und wir müssten in Europa sicherlich mal uns anders aufstellen, wir müssten uns auch reformieren, wir müssten auch überlegen, wie so das Konstrukt mit irgendwelchen Vetorechten und Einstimmigkeitsprinzipien funktioniert. Wir brauchen aus meiner Sicht atomare Waffen, eine eigene Atommacht in Europa, um es unabhängiger zu machen, auch vom amerikanischen Schutz ein Stück weit. Dann wird Europa eine weitere Rolle spielen und neben China, Russland, Amerika, vielleicht Europa, wird es noch eine fünfte Weltmacht geben, nämlich Indien, ja, die sich immer demokratisch betitelt, aber die trotzdem enge Kontakte Richtung Russland und China aus der Vergangenheit, aus der Geschichte heraus hat letzten Endes. Und in diesem ganzen Machtvolumen dieser fünf Mächte, wenn Europa sich dann irgendwann einig wird, ist die Zukunft ehrlicherweise schwer vorherzusagen. Und eine Krise jagt die nächste. Ja, und nur Bad News are Good News. Und wenn man in der Presse liest, dann haben wir genügend Krisenhärte. Und das macht mir natürlich genauso Sorgen wie wahrscheinlich jedem anderen auch und dir auch.
Okay. Lange Reise. Ich glaube, jetzt ist einmal die ganze Welt hier Fressnapf erschlossen. Ich danke euch für die ausführliche Zeit und die Gastfreundschaft hier.
Sehr gerne.
Und
cool, dass du da warst.
Wir werden das auf jeden Fall mal weiter beobachten, was aus jetzt dem jetzt ja nun OMR bekannten Fressnapf so demnächst wird.
Sehr, sehr gerne. Dann lass mich aber persönlich noch einen Abschluss bringen. Ich habe eben über die ganzen Krisen gesprochen, ne? Und den Krieg und allem drum und dran. Dass unheimlich viele negative Schlagzeilen draus sind. Und wenn man es sich trotzdem ansieht, dann sieht man, dass der Wohlstand weltweit über all die Jahre immer gestiegen ist. Zugegebenermaßen nicht immer gleichmäßig für alle. Ne? Das mag schon so sein, aber der Wohlstand generell ist für viele, viele, viele Menschen gestiegen und viele Menschen können sich mehr leisten. Ne? Das ist eine. Das Thema Bildung und Ausbildung von Kindern ist über all die Jahre besser geworden, insbesondere auch deshalb besser geworden, neben den Geburtenrückgängen, die wir in vielen Ländern haben, weil immer mehr Mädchen zum Beispiel Zugang zu Schulbildung bekommen an der Stelle. Ja? Trotz der Ukraine haben wir weniger Kriegstote als über all die letzten Jahre. Nur, dass die Ukraine als Krieg schrecklich ist und natürlich nah an uns dran ist letzten Endes. Also es gibt eben nicht nur Bad News, es gibt auch viele, viele Good News, die nur untergehen in unserer Berichterstattung letzten Endes. Und bei Fressnapf gibt es auch viele Good News.
Alles klar, vielen, vielen Dank. Kleiner Hinweis für die neuen Ziele. Und zwar Pipedrive kennen wir bei OMR auch sehr gut. Das CRM-System insbesondere für die Förderung des Wachstums kleinerer Firmen. Pipedrive ermöglicht es ganz einfach, den Überblick zu behalten über Vertriebsaktivitäten, Gespräche, Abschlüsse. Man verpasst keine Nachfassaktion. Pipedrive ist vor allen Dingen einfach zu bedienen, vollständig anpassbar auf die jeweilige Firma, auf die jeweiligen Teams und erstellt sehr hübsche visuelle Berichte. Darüber hinaus gibt es zahlreiche smarte Automatisierungen. Also geht zu pipedrive.com, um dort eine kostenlose 14-tägige Testversion zu starten.
Zurück zum Podcast.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.